Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Und das hier ist die 85. Folge des ersten DVP, aufgenommen am Montag, den 18. August 2008. Mein Name ist Tobs und mir zugeschaltet sind Lucky KVD.
Hallo.
Und Blue Benji.
Hallo.
Euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei dieser Aufnahme, die unplugged gestaltet ist. Ihr merkt es ja. Keine Titelmelodie, keine Ahnung, Jingle oder sonst irgendetwas heute. Nur wir drei, unsere Stimmen und das, was wir sagen, für euch unplugged. Der Grund ist ganz einfach, die Heiligen Hallen bauen und rüsten etwas um von einer PC-Anlage zu einer Mac-Anlage. Das sieht schon alles ganz fein und ganz schick aus, aber so einige Dinge funktionieren noch nicht so richtig und unter anderem halt die Jingles, die wir einspielen wollen. Ist aber letztendlich auch egal, denn ich denke, viele Hörer sind glücklich, dass endlich die lange Sommerpause vorbei ist und wir wieder bei ihnen sind, oder?
Genau.
Hoffen wir doch. Sag mal, Jungs, was spielt ihr jetzt eigentlich gerade, aktuell? Lucky.
Ja, ich spiele am meisten gerade mit meinem neuen Notebook rum, auf dem ich Ubuntu Linux installiert habe. Leider komme ich nicht so viel dazu, das Pad in die Hand zu nehmen, wie ich es mir selber gerne wünschen möchte, habe mich aber auf unseren Spieleflirt vorbereitet. Also ein bisschen gezockt habe ich auch.
Okay, sehr gut. Spieleflirt, du kannst es schon verraten, was wir nachher als Spieleflirt haben, oder?
Ja, ich denke, wir haben als Spieleflirt Echochrome.
Genau.
Echochrome.
Genau, für die PlayStation Portable.
Ja, oder auch PS3 ist so beide erschienen. Ich habe es auf der PS3 ein bisschen gespielt und auch auf der PSP.
Wunderbar. Blue Benji, was spielst du gerade?
Ich habe gestern Battlefield Bad Company den Einzelspielermodus abgeschlossen und bin relativ begeistert von dem Spiel. Hat sich gelohnt.
Und was machst du jetzt? Bist du durch?
Ich bin im Einzelspieler durch und werde mich jetzt online rumtreiben auf der 360.
Ah, also bleibst weiter dem Spiel erstmal treu.
Ja.
Ja, ist ja wunderbar. Ich habe gar nicht so viel gespielt, muss ich sagen, war ja lange im Urlaub und was bei uns allerdings raucht hier zu Hause mit der Ehefrau, mit Nachbarn und Freunden ist für die PlayStation 3 Buzz. Das TV-Quiz, finde ich, ist sehr gut gemacht. Auch dank des Multiplayer-Modus und der Möglichkeit, dass man eigene Fragen reinstellen kann ins Netz, beziehungsweise also von Bass-Spielern deren Fragen beantworten kann, ist sehr, sehr, sehr gut. Und aus Amerika habe ich mir mitgebracht ein unglaublich tolles Spiel für die PlayStation 3, und zwar MLB 09 The Show. Das ist das aktuelle Baseballspiel. Und das ist wirklich nicht nur grafisch ganz, ganz herausragend, sondern es ist auch spielerisch super. Und wer sich für Baseball nur einen Funken interessiert, muss dieses Spiel kaufen. Ich glaube, Baseballspiele in Deutschland kann man so gut wie gar nicht kaufen. Oder Football, ja, aber Baseball habe ich irgendwie noch hier seit Jahren nicht mehr gesehen.
Null Import. Ja, es wurde schon ein paar Mal probiert, in der Vergangenheit noch zu Mega Drive-Zeiten. Und für ein Game Gear hatte ich, glaube ich, ein Baseballspiel, aber das hat sich in Deutschland nicht verkauft. Das lohnt sich für die Hersteller nicht, das hier auf den Markt zu bringen.
Ach, es ist so, so gut. Also wer sich für Baseball interessiert, es scheint da zwei große Fraktionen zu geben. Einmal MLB The Show und dann irgendwas anderes, ich glaube von 2K Sports. Aber wie ich in Amerika in der Presse nachgelesen habe, kauft das irgendwie kein Mensch. Also wenn, dann greift man zum Original MLB The Show 09. Kann ich nur empfehlen. Wunderbares Baseballspiel. Habe ich mit unserem lieben Co-Moderator Proxy jetzt auch am Wochenende lange gespielt. Ist wirklich total geil. Solo und Multiplayer-like ist super. Und es gibt so viele verschiedene Spielmodi. Also man kann da auch, ähnlich wie bei FIFA es jetzt wohl auch ja geben wird, diesen Bio-Pro-Modus, den gibt es da auch, heißt da ein bisschen anders. Man kann da wirklich nur eine einzige Person spielen und dann ist das genial, dass wenn es drauf ankommt, also wenn du schlägst, beziehungsweise wenn du im Feld bist und es passiert irgendetwas, wo du Einsatz zeigst, dann läuft das in Echtzeit ab. Und weil du ja irgendwo mal im Feld stehst und da irgendwie beim Baseball mal 20 Minuten nichts passiert, dann wird das so grafisch angezeigt, wie als ob so vorgespult wird. Du siehst zwar, was passiert, aber es ist alles im Schnelldurchlauf. Und dann, wenn es wieder auf dich, wenn es wieder ankommt, dass du wieder Einsatz zeigen musst, dann ist es wieder in Echtzeit. Sehr, sehr geil. Super, bringt Spaß.
Ja, also ich stelle mir das vor allem zu zweit total klasse vor.
Genial.
Gibt es einen Online-Mod?
Ja, es gibt auch einen Online-Modus.
Ja, also zu zweit, weil das ist ja so ähnlich, also man kann ja fast sagen, auch manchmal ähnlich wie Tennis. Da steht man sich auch gegenüber. Und beim Baseball ist es ja auch so, ne, dass es den Werfer und den Schläger gibt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Pitcher? Hm, keine Ahnung.
Pitcher und Batter.
Batter, genau. Und das stelle ich mir, also auch wenn man zu zweit vor der Konsole sitzt, stelle ich mir das richtig klasse vor. Kann ich mir vorstellen, dass du und Proxy da so richtig Spaß gehabt
hast. Ja, das ist genial. Also wenn du pitcht, ja, du musst in so ein Quadrat reinpitchen. Und die Anzeige, wohin du pitcht, wird aber logischerweise, wenn du jetzt gegen einen Spieler spielst auf einem Bildschirm, wird diese Anzeige nicht mehr angezeigt. Du merkst es nur, dazu muss man natürlich den Rumble-Controller haben, du merkst nur an deinem Controller. Rüttelt der nicht, ist der ruhig und du drückst auf einen der Knöpfe, dann pitcht du auch in dieses Feld. Rüttelt der ganz leicht, ist das so, naja, 50-50, und rüttelt der halt doll, wirfst du halt auch ganz bewusst daneben. Und dieses tolle Gefühl, dass mein Controller fast wahnsinnig wurde, weil er so gerüttelt hat und ich werfe trotzdem und Proxy holt voll aus. Großartiges Gefühl, sage ich euch. Wunderbar. Also das, also MLB The Show. Kaufen, wer in Amerika ist, sowieso wer in Amerika ist. Ich sage euch, Mann, bringt das zurzeit Spaß. Weißt du, Amerika ist sowieso ein nettes Land, wie ich finde. Und dann noch dieser Dollarkurs aktuell. Super.
So, da muss ich jetzt echt mal nörgeln, ne? Warum hast du uns nicht eins mitgebracht?
Ja, ja, das, was meinst du, wie oft ich das schon gehört habe? Irgendwann, du musst irgendwann dann zumachen und sagen so, nee, also ich bin ja nicht allein gefahren, bin ja noch mit einer Frau gefahren und die fand jetzt GameStop-Geschäfte nicht ganz so spannend, aber dafür...
Nein.
Victoria's Secret, das fand ich persönlich natürlich auch ganz gut. Aber dann gibt es ja noch Abercrombie und Polo und Gap und was weiß ich. Also, mein Gott, also wir haben schon die Karte glühen lassen, das kann ich euch sagen. So, und die Geschäfte sind irgendwie auch ziemlich spannend, diese GameStop. Ich war jetzt nur in GameStop-Geschäften, also nur in diesen großen Malls und Outlets. Und was es da an Merchandising zu den Spielen gibt, ne, das ist ja wirklich ganz anders als bei uns. Also da gibt es tierisch viel, ich habe tierisch viele Gitarren gesehen für Guitar Hero, sogar eine Holzgitarre habe ich gesehen für, ich weiß nicht, $150 oder $160 mit diesen Tasten. Also das ist unglaublich geil, was da zu kaufen gibt. Und wer Gears of War oder Halo-Fan ist, der flippt da sowieso aus, weil da gibt es von Figuren über Kartenspiel, also alles.
Okay, wie spielt sich die Gitarre? Ups.
Keine Ahnung, die habe ich mir nicht mitgenommen.
Komm. Du magst es nur nicht zugeben.
Nee. Die habe ich mir nicht mitgenommen. Nee, ich habe mir gegönnt ein Headset noch für die PlayStation 3, irgendwie ein Metal Gear Solid Headset. Das soll so gut sein, aber keine Ahnung, wann man das überhaupt verwenden soll.
Muss ich dann immer von euch hier nur einstecken.
Dann natürlich noch einen zweiten Rumble-Controller und MLB The Show. Und dann natürlich, mein Sohn hat sich auch einiges gekauft für sein Nintendo DS. Aktuelle Spiele wie zum Beispiel Space Invaders Extreme oder so, $19,99. Da flippst du echt aus. Das sind irgendwie 13 Euro.
Okay, das Spiel ist auch eigentlich nur $10 wert, aber okay. Also,
ja, aber weißt du, es ist dann so, wo du sagst, das bringt dann auch Spaß, mal zu kaufen. Wenn du dann siehst, die Spiele kosten ja auch ähnlich wie bei uns, ihr wisst ja, da ist nur das Zeichen ausgewechselt. Und wenn so ein Spiel dann halt 50 US-Dollar kostet und du weißt, es sind dann 32 Euro, ja, dann bringt es natürlich mehr Spaß, ist ja klar.
Ja, so schlimm, die Investition zu tätigen.
Ja, das bringt einfach Laune. Das ist gut.
Wir hatten das Thema ja schon beim letzten Podcast, dass viele vielleicht nicht bereit sind oder auch einfach nicht können, mal eben 70 Euro auf den Tisch des Hauses zu packen.
Ja.
Und dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, ne? Wenn man dann so einen Kurs hat, da kriegen wir hier drei Spiele. Da kriegst du da drei Spiele, wo du hier für eins kriegst. Ne?
Aber ja. Lucky, das ist natürlich ein wunderbarer Übergang zu unserer ersten News, die wir haben. Weil du sagtest, beim letzten Mal haben wir das besprochen. Beim letzten Mal, als wir das letzte Mal unsere Sommerausgabe aufgenommen haben, da war die E3 noch vor uns. Wir haben so ein bisschen gemutmaßt, was könnte da kommen. Mittlerweile ist die E3 schon lange hinter uns. Und jetzt frage ich euch mal, oder ich frage mal am besten den Blue Banshee, was ist denn jetzt hängen geblieben an wichtigen News?
Ja, also an wichtigen News war alle vorneweg die E3. Du hast sie, du hast sie noch in Deutschland erlebt, aber wir haben sie nicht mehr dazu gekommen, darüber zu reden. Wir haben uns die Pressekonferenzen der großen drei angetan, also Microsoft, Nintendo und Sony, haben auch im Forum unserer Mutterseite game30.de ganz fleißig drüber diskutiert. Was ist hängen geblieben? Fangen wir vielleicht nochmal mit Microsoft an.
Gerne.
Microsoft. Microsoft hat fast keine großen Überraschungen gebracht. Sie haben sich auf sehr, sehr bekannten Terrain aufgehalten. Sie haben Fallout 3 gezeigt, was im Herbst kommt. Sie haben Gears of War 2 gezeigt. Haben den Koop davon gezeigt, der 5 Spieler unterstützen wird. Sie haben Resident Evil 5 und Fable 2 gezeigt. Das kannte man schon alles irgendwie. Klar, es waren neue bewegte Bilder. Das war jetzt nicht so der Burner. Das erste Mal so Augenbrauen hoch ging es dann, als sie sagten, ja, Olli, wir kriegen alle ein neues Dashboard, also die Benutzeroberfläche für die Xbox 360. Und wir kriegen was ganz Tolles, das nennt sich Avatare. Avatare ist so, als würde man Mies nicht von der Grundschulklasse zeichnen lassen, sondern von der Orientierungsstufe. Oh, die gibt's gar nicht mehr. Also von der 7., 8. Klasse im Gymnasium oder von sonst irgendeiner Schule.
War das nicht eine Orientierungsstufe?
Bitte?
Vergiss es. Ja.
Die sehen nicht mehr so aus wie auf der Wii. Die sehen ein kleines bisschen besser aus, aber haben halt das gleiche Prinzip. Die kann man wie Barbie-Puppen auch an- und ausziehen. Ich bin mir sicher, man wird alles runterladen können, vom Nike-Stirnband über Reebok-Schuhe bis zum, ich weiß nicht, iPod. Na, iPod vielleicht nicht gerade. Ja, wahrscheinlich for free, weil Microsoft da auch nicht die Chance ergreifen wird, uns noch einen oder anderen Microsoft-Punkt dem geneigten Interessierten aus der Tasche zu ziehen. Also das war so das erste Mal, dass man so auf der Pressekonferenz so, oh Gott, gesagt hat, aber eigentlich wussten wir ja alle, dass es kommt, die geisterte ja schon vorher genug rum. Die Avatare sind übrigens von Rare, also nichts neues Spiel großartig von Rare, die haben sich wirklich hingesetzt und haben dieses Avatar-System ausgeknobelt. Aber trotzdem hat dieses Update auch ein paar Highlights, also ganz schick, bis zu 8 Spieler können jetzt einen Gruppenchat anstoßen, was früher nur mit einem einzigen ging. Das ist wirklich schön und man hat diesen Party-Gedanken, also jetzt nicht Party im Sinne von einen drauf machen, sich einen hinter die Binde kippen, nächsten Morgen nicht mehr wissen, was los ist, sondern so im Sinne von Rollenspiel-Party oder Online-Party, wo man also mit mehreren Menschen eine Gruppe bildet, haben sich zu Herzen genommen und bieten jetzt die Möglichkeit, auch spielübergreifend eine solche Gruppe zu bilden, sodass so ein 3 Mann von den 8 bei Halo sind, die anderen sind irgendwie bei Madden oder sonst irgendwo, die können sich trotzdem miteinander unterhalten, können dann hinterher zusammenkommen ins Dashboard, können sich da irgendwelche Videoshows angucken oder bei Online-Shows mitmachen. Das ist nämlich auch neu, das wird es geben. So ähnlich wie die Samstagabend-Shows auf RTL wird es dann zum Beispiel einer gegen 100 geben, wo man dann mit 100 echten Menschen so eine Quizshow bestreitet, wo es dann von Zeit zu Zeit auch echte Preise geben soll. Also da hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Community-Gedanken so ein bisschen vertiefen. Eigentlich das, was wir in der letzten im letzten Podcast auch angesprochen haben. Microsoft legt da sehr Wert, dieses Gemeinsame, dieses Zusammen mehr jetzt über Xbox Live zu machen. Dann gab es noch so ein paar Highlights, die so für europäische Nutzer so semi-interessant sind. Also dass NBC und Universal jetzt auch auf dem Videomarketplace veröffentlichen. Das ist zwar gut und schön, aber wann die Filme zu uns kommen, weiß wieder kein Mensch. Dass Microsoft mit Netflix kooperiert, dem größten Online-Verleiher von Filmen in den USA. Und das Geile ist, alle Xbox Live Gold Member kriegen gratis Zugriff auf diesen Netflix-Service und können sich Filme runterladen und können sich die angucken. Gratis? Nach dem Verleihsystem. Gratis, solange man Gold Member ist, haben sie da gesagt. Aber natürlich, wo nur? Genau, in den USA, nicht in Europa. Der gute Herr Boris Schneider-Jona hat auch ganz schnell mit den Händen gewedelt, als sie durch war, die Presse gekommen hat. Ja, ruhig, 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 ich weiß, USA toll, hier pfui. Und das ist natürlich rechtemäßig gar nicht mal so einfach, mal eben über einen großen Teich da mehrere tausend Filme umfassende Bibliothek freizuschaufeln, dass auch Europäer daran dürfen. Also ob das bei uns kommt und wie das bei uns kommt, das steht in irgendwelchen Sternen. Die Amerikaner dürfen sich ab Herbst, wenn denn dieses Dashboard-Update kommt, darüber mal irgendwann freuen.
Aha, damit hast du schon mal eine Frage beantwortet, dass wann kommt dieses Update mit den Mies und so weiter? Im Herbst.
Das heißt Avatare Hobbs. Mies ist die kleine Konsole, die eine Ecke verstaubt. Avatare ist die auf der Konsole, die regelmäßig gespielt wird. Ach, wir hatten zum letzten Podcast hatten wir einen schönen Eintrag bei uns im Blog von jemandem, ich glaube anonym, erfreut sich auf die nächste Folge, aber dann ohne Nintendo-Bashing. Baby, you ain't seen nothing yet. Wir waren noch nicht bei der Nintendo-Pressekonferenz.
Gut.
Machen wir kurz mit Microsoft weiter?
Da sind wir doch schon durch.
Quatsch, wir sind doch nicht durch.
Blue Banshee, das ist doch schon alles 3-4 Wochen her. Wir wollten das doch nur ganz doch nur kurz nochmal anreißen.
Genau, deswegen noch kurz das Highlight. Ich überspringe jetzt den ganzen Casual-Kram, den es gibt, den sowieso bis auf Lips sowieso kein Mensch kauft.
Oh, Lips will ich aber kaufen.
Ich sag ja bis auf Lips.
Ja, Lips ist doch klasse.
Lips ist klasse. Und das Highlight kam so am Ende, das war so diese, eins hätte ich noch, also bevor wir hier Schluss machen, hätte ich da noch einen kleinen Trailer zu zeigen und Final Fantasy 13 erscheint auf der 360. Mag jetzt so als Nicht-Rollenspieler, so noch ein Rollenspiel auf der 360.
Vollkommen egal.
Nee, eben nicht, weil Final Fantasy ist so die Zuglizenz mit gewesen für die PlayStation.
Ja.
Und da hat Microsoft an Square Enix so lange rumgebaggert, oder andersrum, Square Enix an Microsoft so lange rumgebaggert, wie auch immer, bis man dort auch Final Fantasy 13 auf der 360-Zahl sehen darf. Das Interessante.
Aber deswegen werden sie trotzdem nicht in Japan groß erfolgreich sein, oder?
Nee, wieso nicht? Weil es erscheint nämlich nicht in Japan auf der 360. In Japan bleibt Final Fantasy 13 PlayStation exklusiv.
Also, Lucky, was sagen wir dazu? Egal.
Ja, für Microsoft ist das sicherlich ein ganz toller Deal gewesen, gar keine Frage. Muss man ihnen gratulieren zu. Alles, was sie sonst gebracht haben, ja, also das mit den Avataren, ich glaube, das ist so eine Kurzschlussreaktion auf Home. Sie konnten natürlich kein Home so schnell zusammenbasteln, da war vielleicht Avatare die bessere Lösung, keine Ahnung. Das mit Final Fantasy ist natürlich für mich als PlayStation-Fan nicht so erfreulich, weil ein wesentlicher Zugtitel flöten geht, muss man einfach ganz klar sagen. Da hat Sony echt gepennt, das hätten sie nicht zulassen dürfen. Ja, abwarten, was kommt.
Also auf jeden Fall, sag mal, wir haben doch hier diskutiert beim letzten Mal. Entschuldige, Lucky, aber wir haben doch letztes Mal diskutiert, Microsoft wird bekannt geben eine Verbindung mit Sega und haben schon gesagt, die nächste Konsole wird Dreamcast 2 heißen oder so. Davon kam jetzt gar nichts irgendwie, oder?
Gezielte
Desinformation? Wahrscheinlich haben wir nur geträumt. Wir haben also gehofft und geträumt.
Wir haben geträumt, wobei auf Träumen, nochmal Dream, Träumen, ja, ist schon klar. Ja, war nix. Also gab's nicht.
Okay. Also ich glaube, wir haben viele Sachen nicht ganz so toll gelegen. Man muss ganz klar sagen, die E3 war insgesamt, also was Sony angeht, also Blue Benji erzählt hier stundenlang und erfreut sich an vielen kleinen Nebensächlichkeiten, die für Microsoft so die Rolle spielt, aber bei der PlayStation ist ja nicht so viel angekündigt worden, ist halt PlayTV nochmal ganz deutlich angekündigt worden.
Was ist das denn?
Da ist doch dieser DVB-T-Empfänger für die PlayStation, um sie zum digitalen Videorekorder zu machen.
Mhm.
Es gibt viele schöne Neuigkeiten für die PlayStation, aber keine wirkliche Reißergeschichte. Nebenbei wurde God of War 3 angekündigt, hat sowieso schon jeder gewusst, dass es kommt. Ja? Man hat wohl noch nicht so viel gesehen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, und das kommen wir, glaube ich, nachher noch, wenn ich unsere Shownotes so ein bisschen so angucke, kommen wir, glaube ich, nachher noch zu. Ich glaube, die E3 ist tot. Und ich glaube, die wirklich wichtigen Sachen werden wahrscheinlich, also zumindest was Sony angeht, bei GC angekündigt.
Also noch einmal, du sagst jetzt, da kam nichts Spannendes bei der PlayStation. Home haben sie natürlich auch nochmal wieder ein bisschen, ohne ein konkretes Datum nochmal vorgestellt.
Es geht jetzt, ist ja irgendwie die Beta jetzt gestartet.
Ist sie schon gestartet, aber die haben mich noch nicht angeschrieben.
Ja, ich weiß, es ist deprimierend, ne? Also ja. Mich auch nicht. Aber ich denke, dass Home wird wichtig für die für Sony sein, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt.
Ich glaube das auch.
Das Problem ist, ich glaube, Sony hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben zu viel über Home gequatscht und brauchen zu lange, um es zu bringen. Es wäre klüger gewesen, ja, es weniger spät zu sagen und schneller zu bringen. Die Frage ist, wen interessiert es jetzt noch? Also entweder ist Home jetzt so ein affengeiles Ding, ja, dass jeder es haben will und dass Microsoft-Jünger neidisch rüberschauen und nur noch Home haben wollen. Oder es wird ein nettes Benefit sein, was technisch sicherlich sehr hochwertig sein wird, aber kein Spieler mehr hinter dem Ofen hervorlockt, genau. Und für mich als Sony Fan kam nicht so viel Neues. Ich weiß gar nicht, ob es auf E3 angekündigt wurde, aber nein, wurde sicherlich nicht, aber später ist sicherlich, dass es die Platinum-Titel jetzt endlich für die PS3 gibt. Das fand ich sehr wichtig. Ist wichtig auch für den Markt aus meiner Sicht, dass ein Spiel wie Uncharted, was noch relativ Neues bereits mit dabei ist, ist sicherlich wichtig. Das bisschen neue Hardware. Der Urfehler, also das, ich glaube, das war der kaufmännische und betriebswirtschaftliche bescheuertste, was Sony hat machen können, die Abwärtskompatibilität fallen zu lassen.
Ja, aber die bleibt ja auch bei einer neuen PS3-Konsole. Auch
bleibt, fällt auch weg. Ja, das ist ja nicht. Also ich ärgere, also ich habe ja hier eine PS2 stehen und eine PS3 stehen. Ich hätte lieber gern nur eine Konsole hier stehen, die beides kann. Für mich ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn man sich ins Kaufhaus geht und sieht, wie viel PS2-Titel und gute PS2-Titel es gibt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dann ist es echt ein bisschen enttäuschend, dass das gemacht wurde. Und vor allem ist es auch kaufmännisch dusselig gewesen, weil wenn man sieht, was sich Nintendo an Retro-Spielen eine goldene Nase verdient, was Microsoft sich eine goldene Nase an Retro-Titeln verdient, ja. Und Retro muss ja nicht unbedingt heißen Mega Drive oder Neo Geo oder sonst was, sondern das kann ja auch durchaus heißen eben PS2-Titel, die noch spielbar sind. Und da könnte man nachher mit einer Download-Möglichkeit wirklich viel daraus machen. Und sie haben an zwei Dingen gespart, die aus meiner Sicht in der Produktion nicht so teuer gewesen wären. Das eine ist eben die Abwärtskompatibilität und sie hätten gleich eine fette Platte einbauen sollen. Meine 40er-Platte ist fast voll und ich denke jetzt, Gott sei Dank kann ich sie ja im Gegensatz zu einer 360 relativ easy tauschen. Aber da muss eine größere Platte rein, damit man eben alte Sachen, die man jetzt runterladen kann, allein die Demos und Filme und was da alles kommt, dafür brauche ich Platz. Viel, viel Platz. Ach ja, und der dritte Fehler, den Sony meiner Ansicht nach gemacht hat, sie haben eine astreine Idee gehabt, auch wenn die von vielen nicht erkannt wird, das ist die Verbindung zur PSP über diese Remote-Funktionalität, ja. Bloß wenn du deine PS3 in Remote stehen lässt, ja, dann verbraucht die genau fast genauso viel Watt, als wenn sie an wäre. Und ich bin doch nicht so bekloppt und lasse meine PS3 den ganzen Tag überlaufen, damit, wenn ich irgendwo mal auf Reisen bin und WLAN habe, über meine PS3 irgendwas runterziehen zu können. Schade auch. Hätten sie da einen geringen Stromverbrauch gehabt mit 5 Watt oder so und das Ding wäre aufgeweckt worden, ja, ich glaube, das wäre der Hit schlechthin, was man da alles mitmachen könnte. Wenn man seine Inhalte, und es gibt ja sogar PS3-Spiele, die über die PSP zu spielen sind über Remote, das wäre ja der Hit gewesen. Aber verpasst.
Liebe Hörer des ersten deutschen Videospiel-Podcasts, wenn ihr denkt, na also schlechter kann doch eigentlich kein Review für eine Pressekonferenz sein, was ihr gerade von Lucky gehört habt über PlayStation 3, dann hört euch das jetzt an, was Blue Benchy sagt zur Nintendo-Pressekonferenz.
Oh ja, toll.
Ja, also ich versuche den Sarkasmus-Level echt zurückzuschrauben, weil...
gut.
Ironie an, ja, also ich kann es in einem Satz sagen, ich glaube, Nintendo hat noch nie in seiner ganzen Firmengeschichte so eine schlechte Pressekonferenz abgeliefert. Ich muss gestehen, wir waren gespannt. Wir waren alle im Vorfeld gespannt. Wir haben es das letzte Mal auch ausgetauscht. Was wird Nintendo machen? Wie wird Nintendo versuchen, seine Core-Gamer zurückzukriegen? Das Problem, dass er nicht erst seit heute existent ist, sondern schon so ein paar Monate. Man hat eine Wii-Konsole, die man brutal in den Casual-Markt reinstopft. Und man hat aber auch irgendwo Fans der ersten Stunde, die auch befriedigt werden wollen. Und die alle Hoffnungen lasteten nun auf dieser E3, dass man da ein Mario, ein Zelda, ein Pikmin, ich weiß nicht, was aus der Tasche. Sie hat gesagt, hier Jungs, bald ist Weihnachten, hier habt ihr zwei Spiele, spart darauf, habt Spaß damit.
Wieso, du kannst doch noch Musik kaufen.
Ja, ja. Also, was Nintendo da ausgepackt hat, waren Animal Crossing. Will ich jetzt ganz neutral sehen, wer Harvest Moon Animal Crossing mag, für das den mag es auf der Wii toll sein. Also das war auch aus meinen Augen so eigentlich so primär das einzige Highlight auf dieser ganzen Pressekonferenz. Dazu gibt's einen kleinen Adapter, der kommt oben auf dem Fernseher, damit soll sich auch Olla Olla Sprachausgabe und Sprachübertragung mit der Wii möglich sein. Genau, das hat man allerdings nicht so richtig in Aktion gesehen. Man hat so ein Werbefilmchen dazu gesehen. Ich bin gespannt, ob sie es auf der Games Convention auspacken, ob das wirklich vernünftig funktioniert. Und dann das Highlight soll sein, wenn man zu dritt oder zu viert vor der Konsole hockt, dass da auch mehrere in dieses Raummikro reinquaken können. Ob das was wird, wird sich zeigen. Zumindest ist es ein schöner Ansatz. Nintendo sucht Anschluss an dieses Thema Online-Spielen. Neben den üblichen Umsetzungen, die es dann für Wii gab, da konnte man dann Shooter mit dem Zapper spielen, also ein Krempel, wurde ein Grand Theft Auto Chinatown für den DS angekündigt. Ein erwachsenes Spiel für den DS aus der Grand Theft Auto-Reihe. Toll, mutig, bin gespannt, wie es wird. Man hat bisher nur ein Logo gesehen. Und dann kam ganz viel Casual. Und dann kam am Ende Shigeru Miyamoto. Und der setzte die Tradition der bisherigen Präsentatoren von Nintendo und dem Abend voll. Die müssen dermaßen gekifft haben hinter der Bühne, das geht schon gar nicht mehr. Die weibliche... Benchy. Sorry, anders kann man das nicht beschreiben. Wer diese Pressekonferenz gesehen hat, allein die ersten 5 Minuten, aus Interesse empfehle ich es jedem. Da steht Cammy auf der Bühne. Cammy ist irgendwie... Vizepräsidentin USA von Nintendo und das Grinsen konntest du hinter dem Kopf zusammentackern und das war auch den gesamten Abend nicht wegzuzaubern, auch nicht als ihr Chef Reggie Fils-Aimida auftauchte oder Satoru Iwata oder weiß der Geier wer, die haben alle so ein Grinsen im Gesicht gehabt, die haben nur Dollarzeichen in den Augen gehabt und haben gesagt, hier.
Nein, das ist die asiatische Freundlichkeit, das sehen wir doch jetzt auch bei den Olympischen Spielen, das kommt vom Herzen.
Aber die haben keine Dollarzeichen in den Augen, weil die haben sich echt gedacht, wir haben eure Kohle hier, nehmt das, was wir euch geben und fertig. Egal, okay. ich wollte nicht so sarkastisch sein, kommen wir zu dem, was du noch angesprochen hast. Man kann halt, jetzt auch Musik...
Kurz was dazwischen sagen?
Ja, bitte!
Wer ist eigentlich auf die dusselige Idee gekommen zu fragen, wie will Nintendo die Core-Gamer zurückgewinnen? Die wollen die Core-Gamer doch gar nicht zurückgewinnen.
Richtig.
Das ist, also ich glaube, wer das jetzt noch nicht erkannt hat, ja, die hauen ab und zu den Jungs mal einen Brocken hin mit Mary Galaxy oder vielleicht nochmal einen neuen Zelda-Titel, aber richtig was kommt da nicht. Die haben gar kein Interesse daran, die verdienen sich gerade die Nase dumm und dämlich an den Casual-Gamern. Interessant wird die Sache doch erst in der nächsten Konsolengeneration.
Ja, definitiv. Also man ist auch ganz, ganz, ganz böse nach der Pressekonferenz zurückgerudert. Und man hat wohl erkannt, was man da angerichtet hat, dass man mit Wii Music oder halt mit den angekündigten Casual-Titeln jetzt niemanden wirklich vom Hocker gehauen hat. Auch das angekündigte Wii Motion Plus, dieses kleine Hardware-Ding, da hat niemand so begeistert. Und dann hinterher, ja, aber wir sind ja bemüht, aber es war halt noch nichts zum Zeigen. Und wir haben halt das gezeigt, wo wir der Meinung sind, dass das schon die Leute begeistern kann. Nö.
Casual-Gamer guckt sich keine E3-Pressekonferenz an.
Nee, aber sie zeigen genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten eine Pressekonferenz, die so familienweich gespült war, wie so ein Walt Disney Samstag nachmittags Familienfilm. Der nicht schlecht sein muss, aber das hier war einfach unpassend für Nintendo. Also.
Ich möchte das Thema jetzt mal kurz wieder wegleiten. Die meisten unserer Zuhörer hier vom ersten deutschen Videospiel-Podcast, die beschäftigen sich jetzt schon intensiv mit der Games Convention, die eventuell, wenn man diesen Podcast ein paar Tage nach der Veröffentlichung erst hört, vielleicht ja sogar schon wieder vorbei ist. Deswegen ist die E3 natürlich schon relativ weit weg. Lass uns doch einmal ganz kurz sprechen über die Veranstaltung der E3 selbst. Sie hat ja anscheinend, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch bei den großen Publishern so ein bisschen für kritische Stimmen gesorgt. Ja, man hat wohl gesagt, die Messe wäre zu spät und es fehlt dann irgendwie die Zeit, um irgendwie einen Hype aufzubauen für das Herbst-Winter-Geschäft. Und außerdem ist es natürlich nicht mehr diese ganz große Show mit vielen, mit aufwendigen Messeständen, sondern es ist einfach nur eine relativ kleine Informationsveranstaltung. Ich glaube, Lucky war es, der vorhin gesagt hat, die E3 ist tot. Was seht ihr denn? Wird sich die E3 woanders hin entwickeln oder wird sie irgendwann sterben?
Also ich glaube, sie wird sterben. Ich glaube, vielleicht wird noch so ein Rest übrig bleiben, aber wenn die Messeveranstalter sich nicht was einfallen lassen, dann hat Leipzig den Rang abgelaufen. Deshalb kann ich es auch nicht verstehen, dass Leipzig heute dieses Jahr das letzte Mal stattfindet. Also die Köln-Messe ist auch nicht gerade der absolute Hit. Ich weiß nicht, was die Hersteller sich oder diese Vereinigung der Bundesverband da der Spieleproduzenten sich davon verspricht, kann ich nicht sagen. Leipzig ist schon relativ klasse.
Ja, die Leipziger Messe, ich war noch nie da, sie soll ja ganz schön sein, aber Köln ist ja definitiv besser zu erreichen, hat viel mehr Übernachtungskapazitäten und, ist ja schon
zentral. Ich glaube, das ist ein bisschen vorgeschoben, wenn ich ehrlich bin, weil eins ist mal Fakt, die Messegesellschaft in Leipzig hat richtig sich Mühe gegeben, ein breites Publikum ranzuholen und ich glaube, Sie sprechen vielleicht sogar im gewissen Grad die sogenannten Casual-Gamer an, die sich eigentlich für diese Sache ja fast gar nicht interessieren. Die Frage ist halt, ob aus einem Casual-Gamer irgendwann mal ein Core-Gamer wird. Zumindest versucht es Leipzig. Ich denke aber, ich glaube, Nintendo kommt ja auch nicht zur GameCon, zur GC, ne, nach Leipzig.
Ja, die haben ja schon ihr Pulver auf der E3 verschossen.
Nee, ich glaube nicht, dass es um Pulververschießen geht. Ich glaube, dass Nintendo eher jetzt auf Hausmessen umschwenken wird. Und das haben ja ganz viele getan. Ja. Wenn ich das mitbekommen habe, schon vor der E3 sind viele Hausmessen abgehalten worden. Weil es geht ja darum, um auch Abschlüsse zu machen. Für uns ist wichtig, was kommt Neues und wie toll ist es und einen Hype auszulösen. Für die Hersteller ist wichtig, wie viele Kontrakte werden unterschrieben und wie viele Spiele werden letztendlich gekauft. Und das wird in der Regel dann wohl eher bei diesen Hausmessen abgehalten. Und wer ein bisschen in irgendeiner Form mit Einkauf zu tun hat, ja, selbst wenn es nicht mit Spielen zu tun hat, sondern mit Bürogeräten oder irgendwas, ja, es werden immer, immer mehr Hausmessen abgehalten. Das gab es früher nicht. Guck dir heute, geh über die Cebit, wie wenig da los ist. In einigen Branchenbereichen ist es wirklich relativ tot geworden und es wird über Hausmessen gemacht. Und genau in diese Richtung geht das jetzt auch bei den Spielern. Und ich glaube, dass die GC in Leipzig eine, wie soll ich das sagen, eine Gamer-Veranstaltung wird. Das wird weniger eine Veranstaltung um Kontakt.
Kölner meinst du jetzt?
Ja, oder dann die Kölner. Mhm. Das wird aber auch dieses Mal in Leipzig, meine ich, schon sein. Es ist weniger dazu da, um große Verträge abzuschließen, weil das Ding ist, glaube ich, längst durch. Ja, für die nächste Saison. Mhm. Ich glaube, es geht hier wirklich darum, einen Hype auszulösen und das zu nutzen. Und da ist Leipzig ganz sicher besser geeignet, aus meiner Sicht, als die E3. Deshalb denke ich, hoffentlich wird die Messe der Gesellschaft in Köln das ähnlich gut auf die Beine stellen, wie das Leipzig gemacht hat. Also scheint ja wirklich unschlagbar zu sein. Ich kann leider dieses Jahr nicht hin. Und ich denke, es wird Hausmessen geben. Und da werden viele eingeladen. Wenn du mal die Mitbewerber im Podcast-Business, ja, vor allem der von dir so geliebte Podcast Games und so.
Den ich wirklich toll finde.
Auch, also Komplimente.
Ja, die werden ja öfter mal auch zu Nintendo-Geschichten eingeladen, wenn man deren Podcast hört. Da sieht man, in welche Richtung das geht. Es wird Presseveranstaltungen geben, wo die Presse zu eingeladen wird, um irgendwelche neuen Spiele vorzustellen. Dann wird es Herstellerhausmessen geben, ja, wo die Großhändler eingeladen werden und die Einkäufer eingeladen werden und dann werden halt der Einzelhandel eingeladen von Karstadt oder was weiß ich oder Saturn, Mediamarkt. Diese Geschichten und dann, und dann natürlich im GameStop oder so in Amerika, und dann wird es so eine Veranstaltung geben, die eben so wie jetzt in Leipzig stattfindet, die eigentlich für den Gamer gedacht ist, und da wird ein Hype ausgelöst, da wird darüber berichtet und da werden vielleicht auch Ankündigungen eben fürs nächste Jahr oder fürs Weihnachtsgeschäft nochmal kommen, mit denen wir als Gamer nicht gerechnet haben, hoffentlich, die aber vielleicht zum Weihnachtsgeschäft oder spätestens nächstes Jahr kommen. Und da weiß natürlich der Großhändler schon längst von, weil er wahrscheinlich schon bestellt hat. Und da weiß auch schon die Presse von, die dann irgendwelche Agreements unterschrieben hat, dass er nichts petzt. Und das wird die Mischung, glaube ich, sein, die wir zukünftig in diesem Spielemarkt haben werden. Und da wird die wird Deutschland mit seiner Messe, hat da wirklich einen Hammer gelandet. Das muss man einfach so sagen. Und die haben ganz locker der E3 da den Rang abgelaufen.
Ja, also zumal die E3 auch einen riesen Fehler gemacht hat, oder zumindest die Organisatoren der E3. Die E3 war früher das Las Vegas der Videospiele. Sie war bunt, sie war laut, sie war in Strecken ordinär, aber es war wie eine lebendig gewordene Bildzeitung für den Gamer. Man wurde eine Woche lang mit News und Highlights bombardiert und ist wirklich aus dieser Messe rausgegangen, auch nur als Konsument mit: Boah, geil. Für die Firmen hat es einen anderen Hintergrund gehabt. Die E3 hat früher stattgefunden im Mai, korrigiert mich, aber es müsste ungefähr Mai gewesen sein.
Ja,
und das ist auch genau der Punkt, worüber sich viele Große beschwert haben. Also es kam nicht irgendwie von der Presse, sondern da haben auch wirklich große Namen, zum Beispiel der CEO von EA, John Riccitiello, oder der CEO von Activision, die haben sich hingesetzt und gesagt: Jungs, das funktioniert so nicht. Wir haben einen riesen Showcase gehabt. Immer im Mai, wo wir der amerikanischen Presse Vorlauf geben konnten, damit sie über unsere Produkte berichten konnten. Da gibt es irgendwie so 60 Tage, die ungefähr im Durchschnitt eine amerikanische Publikation nur erscheint, also alle 2 Monate. Und wenn die im Mai eine Messe machen, haben die also im Juli erst das in gedruckter Form und dann die Spieler. Und sagen, wir haben eine Saison, die beginnt im September. Wenn ich anfange, im Juli eine Messe zu machen, dann lesen die Spieler von den Spielen auf der E3, wenn die Spiele bereits erschienen sind, die ersten. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen volle Auftragsbücher, wir müssen einen Hype, um unsere Spiele machen können, und deswegen brauchen wir den Mai als Messetermin. Und so klein wie die E3 momentan abläuft, sehen wir keine Perspektive darin, nächstes Jahr oder in zukünftigen Jahren noch dort zu erscheinen. Das heißt, tut die E3 nicht etwas, um ihren Nimbus als wichtigste Spielemesse der Branche zu wahren, wird sie, stimme ich Lucky zu, nicht in ferner Zukunft, sondern in sehr naher Zukunft, ich versteige mich sogar dazu zu sagen, nächstes Jahr nicht mehr existieren. Weil wenn ein EA und ein Activision und ein Microsoft, ein Nintendo und wer auch immer nicht mehr zu dieser Messe geht, was ist das dann noch?
Ja, aber glaubst du denn, dass ein EA und ein Microsoft und wie sie alle heißen, wirklich es akzeptieren können, wenn dann die wichtigste Spielemesse in Deutschland stattfindet? Ich meine, das sind amerikanische Publisher, die werden noch zusehen, dann, mein Gott, dann ist halt die E3 tot, dann kriegt das Kind einen anderen Namen, vielleicht einen anderen Ort. aber ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Riesenmesse oder ein, sag mal, eine die wichtigste Messe für den Handel, da werden noch viele ein großes Interesse haben, im Mutterland Amerika die abzuhalten.
Nein, nein, da wird das Konzept greifen, so wie Lucky es gerade gesagt hat, das wir auch jetzt schon haben. Siehe die Ubi-Days, die im Mai stattgefunden haben, wo Ubisoft in Paris ein Riesen-Event gemacht hat, um seine eigenen Spiele zu publishen. Und es gab keine neuen Ubisoft-Titel auf der E3. Die wurden alle schon bereits der Presse im Mai vorgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass EA, also die großen, Activision, EA, genau das Gleiche machen werden und nicht selbst eine Riesenmesse auf die Beine stellen. Die sagen sich, Mensch, wir hätten die Chance, ein eigenes Event ohne Konkurrenz durchzuziehen. Wir können unsere Highlights zeigen und, und. Was ich mir vorstellen kann, dass es doch durchaus sowas wie diesen Business Summit noch gibt, dass irgendwo ein Punkt gibt, eine Zeitspanne von 7 Tagen, wo die drei großen, die Konsolenhersteller, in irgendeiner Form Informationen rausgeben, weil die haben ja in dem Stil, wie es bisher das gibt, halt nicht diese Media-Briefings auf kleiner Ebene. Die haben zwar immer lokal irgendwelche Aktionen, wo man dann mal Menschen aus den jeweiligen Ländern einlädt, aber das ist dieses Big-Bang-Event ist halt nicht da. Und wenn die sich noch zusammenschließen, um innerhalb von einem bestimmten Zeitraum irgendetwas zu tun, das wäre möglich, aber nicht in dem Rahmen, wie es dieses Jahr passiert ist. Das Beste, was der Branche passieren könnte, wäre eine Rückkehr zu alten Tugenden, dieses riesig bunte, laute, schreiende Ding wieder zu reaktivieren, um dem ganzen Business wieder Spaß einzuhauchen.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, war das aber so, dass die großen Spielehersteller darüber gejammert haben, dass das alles so teuer ist und so, daraufhin
das
hat
ja ich auch übrigens.
E3 das verkürzt, ja, und jetzt ist ihnen es auch nicht recht, ne? Also, das ist ja, recht machen kann man es wahrscheinlich nie jemandem endgültig, aber ich stimme dir zu, ich glaube auch, die E3 hat nicht viele Aussichten auf längeres Leben.
Ja, wir und sind gespannt. Die Folge 85 des ersten deutschen Videospiel-Podcastes, hat den Blick gewagt in die Zukunft. Aber wenn ihr jetzt nicht noch irgendetwas ganz Spannendes zu diesem Thema sagt, würde ich gerne mal das Thema wechseln. Oder aber ich habe gemerkt, Blue Benji, du willst noch irgendwas dazu sagen?
Nö, ich bin eigentlich soweit, dann denke ich durch.
Ich finde, er hat ja auch jetzt genug geredet.
Gell? Nein, es ist super interessant. Ich finde es auch super spannend. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe euch ja eben auch zugehört. Ich bin ja da auch nur ein Hörer in diesem Sinne. Dass man sagt, es ist mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte es in der Zukunft aussehen. Und dann werden wir ein Jahr später wissen, lagen wir mit unserer Einschätzung total daneben. Oder sagt man, Mensch, die beim ersten deutschen Videospiel-Podcast, die wussten ja schon vorher Bescheid. Wie ist denn die Einschätzung nicht nur zur E3, nicht nur zur Games Convention, sondern zu der folgenden Meldung, die ich gelesen habe, dass, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon aktuell ist oder ob es erst kommen soll, der PC-Markt, es hat das irgendwie die Microsoft-Spiele irgendwie jetzt gratis laufen, PC Gold, Blue Bench, kannst du mir da mehr zu sagen?
Microsoft hat ja versucht, ich glaube letzten Sommer war es, parallel zu diesem Xbox Live Gold-Account auch sowas für die PC-Spieler zu etablieren. Das heißt, man wollte wirklich für einen Online-Multiplayer-Service von den PC-Spielern Geld haben, obwohl das eigentlich auf dem PC, ich sag mal, abgesehen von diversen Online-Rollenspielen, schon normalerweise relativ gratis ist. Und das ist wohl auch ein kleines bisschen nach hinten losgegangen. Und deswegen wurde jetzt angekündigt, dass dieses PC Live Gold oder Windows Live Gold, wie sich das schimpft, kostenlos in Zukunft sein wird. Und da ging natürlich gleich ein Riesenaufschrei durch die Gemeinde. Oh, Xbox Live Gold, das muss auch gratis werden. Was die PC-Spieler können, können wir schon lange. Ja, und da sage ich ganz einfach, nö. Nö, bitte nicht. Bitte, ich möchte meinen Obolus zahlen im Jahr. Ich möchte gar nicht, dass das gratis ist.
Warum denn hast du so viel Geld, Blue Banshee?
Nee, aber ich habe eigentlich ganz viel Spaß beim Online-Spielen. Und wenn was gratis ist, stürzt sich eigentlich Hinz und Kunst drauf. Und wenn es Geld kostet, ist schon so eine gewisse Hemmschwelle da. Und ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal gehabt über Schlachten, Gesänge, von sich gebende Italiener, nervige amerikanische Kleinkinder oder irgendwelche anderen Quasselstrippen. Und ich glaube, das würde noch wesentlich schlimmer werden, wenn das Ding gratis wird. Ja, Lucky, und wir sind glücklich, dass wir Xbox 360 haben. Aber weißt du was? Wir können uns wenigstens mit italienischen Schlachtensängen auseinandersetzen.
Ja, wenn man es mag.
Nein, also von mir ganz klar, bitte Xbox Live niemals, 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 niemals gratis machen. Ich zahle für den Service, ich habe eine Erwartung an den Service und dann bitte, ich möchte auch die draußen halten, die nur Unsinn treiben wollen und das am besten für gratis. Punkt.
Tja, Lucky, ist nichts mehr hinzuzufügen, oder?
Nicht wirklich.
Nein. Gears of War, darf man dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen?
Ja, es ist niemals offiziell indiziert worden in Deutschland.
Toll, der zweite Teil von Gears of War erhält keine Freigabe. Ist das richtig?
Ja.
Das heißt, wird wie der erste Teil eigentlich nicht erscheinen.
Ja, also zumindest nicht in Deutschland. Erhält keine Freigabe oder haben sie sich überhaupt um eine Freigabe bemüht?
Das weiß ich nicht.
Doch, sie haben sich drum bemüht.
Ja, dann würde ich sagen, sollten wir nicht weiter über das Thema reden, meine ich. Weil falls noch eine Zwangsindizierung kommt, weil die können ja auch von sich aus aktiv werden, dann müssten wir diesen Podcast wahrscheinlich vom Server nehmen.
Ups. Da wir sagen ja wenig zu den Inhalten momentan. Also Stand jetzt, heute ist der 18.8.
Genau.
Hat die USK ganz klar gesagt, wir erteilen hier keine Freigabe in irgendeiner Art. Also keine Altersfreigabe, kein gar nichts. Es gibt ja dann die Möglichkeit, das Ganze über dieses rote, die eingeschränkte Jugendfreigabe, diese Erwachsenenfreigaben zu veröffentlichen, was Microsoft nicht machen wird. Ende vom Lied ist, es kommt in Deutschland nicht. Wie schon der erste Teil.
Ja, finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich fand den ersten Teil ja auch wahnsinnig überbewertet, aber ich gebe es ja zu, mit meiner Meinung da ziemlich alleine da. Er war natürlich kommerziell sehr erfolgreich. Das ist richtig.
Was witzig ist, dass sich eigentlich Microsoft bzw. Epic drum bemüht hat, dieses Mal es allen recht zu machen. Weil sie haben ein ganz tolles
Feature eingebaut.
Das ist meistens schlecht. Das ging auch hier voll nach hinten los. Weil es sickerte so die letzten Wochen durch, dass es einen Grafik- und Sprachfilter geben wird. Grafikfilter kennt man schon. Das ist dann, wenn man in einem Menü das Ganze ausschaltet, wie viel Blut möchtest du denn sehen? Ganz viel, ganz wenig oder gar nichts. Aber man entschärft jetzt auch die Sprache und den dargestellten Text. Das heißt, es wird eine doppelte Sprachausgabe da sein. Und je nachdem, wie heftig man es denn gerne hätte, wird entweder über Blümchen-Ikebana geredet während des Spielens oder die lieben Antagonisten lassen da so richtig, lassen es richtig krachen.
Sprache war doch in Deutschland noch nie ein Problem, oder?
Es ist halt nur, man möchte berücksichtigen, dass in gewissen Ländern solche Kriterien herangezogen werden.
Ah, okay.
Aber ich finde, die Idee ist doch mal ganz lobenswert und ganz spannend.
Ja, nur das Ding ist optional, das kann man ein- und ausschalten.
Ja. Also das heißt, ich hau dir mit der Machete den Kopf runter oder ich nehme dieses Gänseblümchen und hau dich damit. Und dann sage ich Mami Bescheid und die wirft damit Wattebäuschen nach
also
dir.
Also zumindest sprechen würdest du oder so, aber das? Du hättest trotz allem die Kettensäge in der Hand.
Ich muss jetzt, nein, Jungs, da muss ich jetzt mal einschreiten. Also ich glaube, es ist in der aktuellen Ausgabe von GamePro, ich bin mir aber nicht ganz sicher, in irgendeiner Zeitschrift habe ich einen sehr guten Leserbrief gelesen. Da ging es nämlich darum, dass derjenige geschrieben hat, er hat nichts gegen Kriegsspiele und er hat auch nichts gegen Spiele, wo geschossen wird und auch, keine Ahnung, wo also Gewalthandlungen stattfinden. Er sagt nur, was ihn abschreckt, ist dieser Blutrausch in vielen Spielen und dieses Verherrlichen von diesen Gewaltdarstellungen, er findet das total scheiße. Und ich muss sagen, ich schließe mich dem vollkommen an. Also wenn ich, nun bin ich ja nicht so ein Shooter-Freund und Gears of War-Fan, aber selbst wenn ich mir diesen zweiten Teil zulegen würde, würde ich schon sagen, also ja, schießen gerne, aber ehrlich gesagt, von mir aus muss da jetzt kein Blut fließen, das turnt mich jetzt nicht überhaupt an. Und der muss jetzt auch nicht in der asozialsten Brachialsprache sprechen. Also ich finde die Idee gar nicht schlecht.
Also ich gebe dem recht. Es gibt Kunstformen, wo ein gewisses Maß an Brutalität oder expliziter Darstellung gewollt ist und auch einen eigenen Touch verleiht. Als bestes Beispiel Sin City im Kino, da wurde mit der Farbe Rot extrem viel gemacht. Da wurde der Stil darauf sehr, sehr zugeschnitten, was auch in den zugrunde liegenden Comics von Mark Miller begründet war.
Oder ist auch bei 300 hast du das ja auch
ungefähr. Genau, bei 300 ist genau das gleiche in Grün. Ich denke, es sind auch nur wenige Publisher, die dieses Merkmal so brutal herausstellen. Also gerade Epic mit seinem Unreal Tournament und Gears of War spielt da sehr weit vorne mit, was das angeht. Wir hatten die Diskussion über Manhunt 2 und auch Manhunt 1 von Rockstar. Da war die Diskussion, es gibt Ausreißer. Es gibt Ausreißer, die das Ganze auf die Spitze treiben, wo ich volles Verständnis dafür habe, dass man sagt, das ist mir zu viel, das will ich nicht.
Ja, das geht, da geht es doch nicht mal um Jugendschutz. Es geht auch, ich als Erwachsenenspieler muss sagen, ich muss das nicht unbedingt haben. Ich finde das eher proletisch, wenn es so ist. Und es gibt halt wenige Spiele wie hieß denn der damals, 13, glaube ich, oder so, dieser Shooter, wo man sagt, ja, okay, da bringt es, da gehört es zur Kunstform des Spiels mit dazu, oder natürlich logischerweise God of War, das und alles andere als friedlebend ist, und trotzdem wirkt das auf mich nie ein bisschen proletisch. Und dann gibt es halt so Spiele, ich empfand es so bei Gears of War, wo ich sage, das war irgendwie dumpf, ja, das war stumpf. Und wenn ich das abschalten könnte, dann hätte trotzdem die Spannung, dann würde ich persönlich dieses Feature nutzen. Finde ich nicht schlecht.
Deswegen ist es ja auch optional. Ja.
Also ich denke mal, dass man, solange es Kunstform ist, und ich denke, Games sind Kulturgut und damit auch Kunst, ja, auch wenn sie eine kommerzielle Kunst sind, aber das ist bei vielen anderen ja auch so, Musik oder Maler machen es ja auch nicht nur zum Spaß, sondern wollen ja auch Geld damit verdienen, und so ist es ja auch bei den Games. Gewalt muss Sinn haben im Spiel, also das heißt, oder Gewaltdarstellung, das heißt, es muss wie bei einem Film dazugehören, um das Verständnis für dieses Spiel, dieses Erlebnis wecken zu können. Sinnlose Gewalt halte ich auch für totalen Quatsch und Nonsens, und der gehört, meine ich, auch nicht in Spiele, aber was ich wichtig finde, ist, es muss die Freiheit geben. Und Freiheit heißt, man muss verantwortungsvoll damit umgehen. Das heißt, es darf nur an die richtigen Altersgruppen verkauft werden. Aber ich möchte auch die Wahl haben, ob ich sowas haben will oder nicht. Das große Problem ist, dass eben zum Beispiel der Einzelhandel manchmal eben nicht auf Altersfreigaben achtet. Und da kann ich kurz was zu erzählen. Ich bin beim einem örtlichen Drogeriemarkt, ja, wo ich arbeite in dem Ort. Und da kommt eine Dame, die ich kenne, die arbeitet als Verkäuferin in einem so Bäckereishop, und beklagt sich bei der Verkäuferin dieses Drogeriemarkts, dass ihrem Sohn, der so etwa 12 war, ein DS-Spiel frei ab 16 verkauft wurde.
Richtig so.
Und ich habe nachher die Frau gesprochen und habe gesagt, also ich fand das ganz klasse, dass sie das gemacht hat, dass sie sich überhaupt dafür interessiert, was ihre Kinder spielen. Weil das finde ich ganz, ganz wichtig. Und sie sagt, ja, der Sohn hat das auch selber eingesehen, und dieser Drogeriemarkt hat sich dann ja auch entschuldigt, aber ganz offensichtlich war dem die schnelle Mark und dieses Achten gar nicht wichtig.
Ja, und wobei, ich glaube, Lucky, also ein super Punkt, darüber können wir auch gerne diskutieren auf unserer Mutterseite Game 30 oder auch bei einem nächsten Podcast. Wir haben nur noch so viele News, dass ich so denke, wir müssen jetzt hier aufpassen. Ich glaube nämlich ganz persönlich, 80% dieser Verkäufe, da haben eher die Eltern Schuld und nicht die Verkäufer. Ich könnte jetzt von der gleichen Geschichte erzählen, die genau andersrum, also gleiche Situation, die aber genau andersrum gelaufen
ist. Will ich gar nicht sagen. Das ist genau das, was ich, also schon, dass ich da nochmal kurz einhake.
Ja, kein Thema.
Ein Freund von mir ist bei seiner, ich glaube, Tante oder so gewesen, und die hat ein Kind, sagen wir auch so 12 oder 13, ne? Und der hat da Call of Duty gespielt.
Ja,
und da ist er mit der Packung hingegangen zur Tante, hat gesagt, du, sag mal, das kannst du ihm doch nicht spielen lassen, ne? Und da hat die so, ach, das fliegt doch sowieso bald in die Ecke. Ich hab's ihm gekauft, er wollte es haben. Das finde ich schrecklich. Weißt du, sowas finde ich also wirklich ganz, ganz, also es ist aus meiner Sicht dumm, ja? Weil verantwortungsvolles Umgehen mit Medien, und dazu gehören Spiele dazu. Gar keine Frage.
Das ist die oft bemängelte Medienverantwortung bei erziehungsberechtigten Schulen, Verkäufern und so weiter und so fort.
Das Thema hatten wir schon ganz oft, und das werden wir auch sicher in der Zukunft weiterhin haben. Sehr interessantes Thema. Wer das mit uns diskutieren möchte und schon 30 oder älter ist, der kann sich ja gerne anmelden bei game30.de, wenn er nicht schon angemeldet ist, und mit uns darüber diskutieren. Blue Banshee, wie heißt denn der Xbox-Vizepräsident?
David Gosen.
Und was hat der denn jetzt verkündet? Wenn wir das schaffen, dieses Thema in 3 Minuten zu diskutieren.
Oh Gott.
Ja, das ist ein umfangreiches Thema, wie wollt's trotzdem ansprechen?
Genau, weil der hat eigentlich so in so ein Wespennest gestochen, wo wir auch lieben gerne lang und breit drüber sprechen.
Ganz genau.
Download-Titel sind die Zukunft des Gamings. Funktionieren auch klasse, Xbox Live Arcade, der Wii Shop und so weiter und so fort. Und Datenträger sterben aus. Und jetzt bitte alle Sammler vortreten und sagen, David Gosen, du hast Unrecht, ich brauche meinen Datenträger, ich brauche meine Special Editions und. Also das ist Ja, ich, genau, ja. Also es ist die Diskussion, die in dieser Generation anfängt, ich denke, mit der nächsten Generation weitergeht, mit der übernächsten Generation abgeschlossen sein wird.
Genau, das ist super, ja, genau.
Wir fangen jetzt an, Spiele im Download zu kriegen. Nicht nur Arcade-Spiele, sondern auch vollwertige Spiele, siehe Gran Turismo Prolog auf der PS3 oder auch das Warhawk, das wurde alternativ angeboten, entweder über Datenträger oder über Download. Und es läuft, das funktioniert, klar, wir reden über die Kosten pro Gigabyte auf Festplatten, meine Festplatte ist nur so groß und es passt nur so wenig drauf und. Der Diskussion wollen wir uns jetzt gar nicht stellen. Es geht einfach nur darum, dass technische Notwendigkeiten berücksichtigt werden müssen und hier nicht einfach das zählt, was sich ein Marketingmensch ausdenkt. Und deswegen verleiten solche Aussagen mal ganz schnell dazu, die Welt schwarz und weiß zu malen, aber so diese grauen Zwischentöne, bei denen es um DSL-Versorgung und mit ländlichem Bereich geht, in denen es um Sammler geht, die lieber was im Schrank stehen haben wollen, in dem es um Special Editions geht, wo eine kleine Plastikfigur...
Wo es aber auch um den Handel geht, ne? Der Handel
und hat ja auch ein Wörtchen mitzureden. Wo es um Einzelhandel geht, um Mädchenmarkt, um Saturn, um was auch immer, um die Shops, die das Ganze vertreiben, da hängt eine gesamte Industrie dran, ja. Die durch so eine Aussage wie Datenträger sterben raus aus mal eben entweder geschwächt wird oder im Prinzip platt gemacht wird.
Ja, aber ich denke, du hast das schon ganz gut ausgedrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für diese Konsolengeneration, dass sich da groß was ändern wird. Bei der nächsten wird es vielleicht schon ein bisschen mehr sein, bei der übernächsten eventuell wird sie das Verhältnis umgedreht haben. Da kann man ja wirklich nur sagen, bevor es den iTunes Store gab, gab es auch ein paar Jahre, wo die CD-Verkäufe immer noch sehr gut waren, wo aber Napster und Co. schon mal angefangen haben, so ein bisschen neue Märkte aufzutun. Und dann gibt es halt irgendwann den Bang, wo man sagt, so jetzt ist das technisch und auch von der Anwendung her so angenehm, dass dann vielleicht viele auch mal wechseln. Also das könnte schon passieren, kann ich mir aber in den nächsten Jahren nicht vorstellen, dass das dramatisch sich ändern wird, als so wie es jetzt ist. Lucky?
Eins ist mal Fakt, die Hersteller wollen das gerne. Sie möchten es deshalb gerne, weil sie eben den Einzelhandel umgehen können. Man kann die Spiele mit größerer Marge verkaufen. Man spart sich Hardware, eingeschränkt, weil Festplattenkapazität oder irgendwas Vergleichbares brauchst du dann ja. Oder es wird halt zentral bei denen gestreamt dann. Das heißt, wir lagern die Spiele nicht auf unserer Festplatte aus, sondern wir streamen sie online sozusagen runter. Da gibt es noch Probleme, ganz klar ländliche Gebiete, DSL-Versorgung, Blue Benji hat es gerade gesagt. Ich bin eher konservativ, ich kaufe auch heute noch gerne eine Audio-CD, viel lieber, als ich es online mache. Ich habe halt gern was in der Hand und genauso sehe ich das auch bei den Spielen. Ich möchte meine Blu-ray haben und ich möchte meine UMD haben und ich möchte sie hier schön in mein Regal stapeln können und damit angeben können, wie schön viele ich habe. Und deshalb
deswegen
ist es für
mich... Deswegen freust du dich ja so auf Home.
Genau. Da kann ich damit angeben. Genau.
Deine ganzen Trophäen. Aber,
okay, keine Frage. Ich denke, es wird aber kommen. Ob vielleicht die nächste Generation, vielleicht so die übernächste, aber wir werden uns dagegen auf Dauer nicht wehren können. Es wird vielleicht andere Benefits geben. Ich kann nur sagen, gutes Beispiel ist ja, heute erzählte mir ein Freund, dass bei World of Warcraft, wenn du ein neues Mitglied wirbst, dann kriegst du wohl angeblich, also ich weiß es nicht genau, er hat es mir nur so erzählt, einen Flugmount. Also so ein fliegendes Ding da geschenkt. Ne? Da sieht man schon, auch das ist dann ähnlich wie eine Packung im Schrank haben. Ne? Dass man dann eben ganz tolle Ausstattungsmerkmale hat. Hey, das ist ja auch der Sammlertrieb.
Kunde wirbt Kunde bei World of Warcraft. Das wäre auch nochmal so ein Thema. Aber wo wir reden über die nächste Konsolengeneration, wann kommt sie eigentlich? Denn Lucky, ich weiß von dir irgendwie, wir bekommen ja von dieser jetzigen Konsolengeneration auch nochmal wieder verschiedene Varianten, beziehungsweise haben wir sogar in diesen Tagen schon bekommen.
Ja, wir haben, wir hören ja ständig Neuigkeiten, ja, und Grundrauschen. Bei der PSP ist es ja die PSP 3001, die wohl von der FCC sozusagen verraten wurde, die aber wahrscheinlich auch nur ein Update und keine völlige Neuentwicklung sein wird offensichtlich. Wir haben die bei 360 die größere Platte und HDMI überall dran, ne? Und bei der PS3 auch die größere Platte, aber immer noch die fehlende Abwärtskompatibilität. Sagen wir es mal so.
Ist es jetzt schon eigentlich aktuell? Nur mal,
ich glaube, sie sind noch nicht draußen. Also da weiß ich nicht ganz sicher. Aber,
doch, 360 seit letzter Woche mit 60 Gigabyte.
Oh ja, alles klar. Aber ich sag mal so, eine echte neue Konsolengeneration, also eine völlig neue Hardware, ja. Ich denke, Microsoft wird versuchen, das 2010 zumindest anzukündigen, wenn nicht sogar rauszubringen. Ich als Sony-Jünger hoffe, dass es viel später ist, ja, weil sonst wird es problematisch, weil sie bringen ihre PS3 sonst nicht ins Gewinn, und wenn sie die nicht ins Gewinn bringen und damit trumpfen können und Microsoft kommt schon mit einer technisch besseren Konsole, als es jetzt die PS3 ist, weil ich glaube natürlich, dass die PS3 oder eigentlich sagen die Hardware-Specs das ja auch, ist eigentlich die bessere, technisch die bessere Konsole, aber sie ist halt schwierig zu programmieren und ich denke, die Programmierer werden noch ein, zwei Jahre brauchen, um so richtig geile Spiele rauszubringen, also grafisch und technisch geile Spiele rauszubringen, wo man dann wirklich den Unterschied zwischen 360 und PS3 sieht. Kann aber passieren, dass Microsoft schneller mit dem Update kommt und dann wird das Pustekuchen sein. Wir werden es sehen. Keine Ahnung.
Blue Banshee? Kurze Einschätzung, also wenn möglich, kurze Einschätzung.
Danke. Habe ich verstanden, den Wink? Ich stimme
ihm. Seine Platte ist voll.
Stimme Lucky komplett zu. Die Ankündigung wird 2010 geben, meiner Meinung nach, für die 360. Auf einer wie auch immer gearteten E3 oder was auch immer. Veröffentlichung 2011. Und es könnte genau der von dir angesprochene kritische Zeitraum sein, wenn die PS3 mit der 360 gleichzieht. Andersrum. Wenn die PS3 die 360 überflügelt. Und das Microsoft Update diesen Vorsprung mit einem Neuverkauf zunichte macht. Und dann hockt Sony auf der in Anführungszeichen alten Hardware und die 360 hat die im Kundengefühl aktuellere Basis. Ja, genau. Die 27 oder wie auch immer das gute Stück dann heißen mag.
Ja. Also ich bin mal gespannt, was da passiert, weil wieder ein bisschen Amerika Feedback, in jeden GameStop, in den du reinkamst, vorne an erstmal PS3, PSP und PS2. Und danach kam dann DS, Wii und ich glaube immer weit hinten im hinteren Regal, natürlich auch groß und präsent, um Gottes Willen, war dann Xbox. Aber PlayStation, also die Marke PlayStation, in allen Eingängen immer vorne an den präsenten Plätzen. Ich glaube, man darf einfach auch nicht unterschätzen, einfach das Image, das die PlayStation bei der Masse der Endverbraucher hat. Und das ist, glaube ich, weiterhin ziemlich positiv.
Viele Casual Gamer oder sag mal Unwissende, so jetzt ohne das negativ belegen zu wollen, Leute, die sich mit der Materie nicht auseinandersetzen, für die ist Konsole gleich PlayStation.
Ja, klar, ganz klar.
Das hat sich ein bisschen mit der Wii geändert, ne, weil die haben die Marke sehr gut platziert, aber die PlayStation ist schon ein dickes Ding im Markt, gar keine Frage.
Und jetzt auch noch mit diesen, du hast es vorhin schon angesprochen, Lucky, glaube ich, mit diesen Platinum-Spielen, die es jetzt schon gibt, Also wir sind mal gespannt, letztendlich wir beim ersten deutschen Videospiel-Podcast, wir drücken ja allen drei Konsolen die Daumen, oder? Wir wollen ja hier keinen bashen oder sonst irgendwas. Nein, das wollen wir nicht.
Ja. Es fällt mir gerade schwer, ja, aber du hast recht.
Mein Sohn ist ganz traurig, weil er gestern lesen musste, dass der neue Harry Potter Film, der im November in die Kinos kommen sollte, verschoben worden ist auf Sommer 2009. Und das, was der jetzt so mitmacht, dass ein Kinofilm, auf den er sich so gefreut hat, verschoben wird, diesen Schmerz, den kennen wir schon lange, ja, weil Videospiele werden andauernd verschoben und jetzt haben wir auch gehört, Rockband verschiebt sich und soll. Wann sollte das in Amerika erscheinen? Ich glaube, in diesen Tagen oder so?
16. September oder sowas.
Und wird jetzt verschoben auf Oktober, November oder so?
Ende Oktober.
Ja, und was heißt das für den deutschen Markt? Werden wir sowieso im nächsten Jahr erst dran bei Rockband 2?
Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich denke, jede Verschiebung eines Titels, der in irgendeiner Form lizenzgebunden ist an Musikverlage oder sonstige, der in den USA verschoben wird, das heißt automatisch, dass er bei uns noch später kommt. Das ist ganz einfach. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch Rockband 2 sehen werden in Europa. Zumindest nicht als europäische Variante. Vielleicht sind sie ja so schlau und machen das Ding mal regionsfrei, aber ich glaube es eher nicht.
Naja, aber dafür haben wir dann Guitar Hero World Tour, weißt du, wieder mit dem Drum und wieder mit allem drum und dran. Aber
ja!
Aber zu Musik und Fußballspielen kommen wir ganz bewusst dieses Mal nicht. Wir klammern das jetzt einfach mal aus. Es kommen ja aber nicht nur neue Spiele im Herbst auf uns zu, sondern es kommt ja auch ein neues Spielemagazin auf uns zu. Die super sympathischen Jungs von Konsol.at. Viele Hörer des ersten deutschen Videospiel-Podcasts kennen mit Sicherheit auch den sehr, sehr guten Podcast aus Österreich. Wer nicht, sollte ihn sich dringend downloaden. Ist jede Woche ein Genuss. Konsol.at. Und dieser Verlag bringt jetzt ein neues Magazin raus und das kommt sogar in den deutschen Markt. Also sie trauen sich hier ins Haifischbecken. Lucky und Blue Benji, an euch beide natürlich die Frage, ist das überhaupt ein interessantes Thema? Und B, so ein Multikonsolenmagazin, ein zusätzliches für den deutschen Markt, könnt ihr euch vorstellen, braucht das die deutsche Welt noch oder ist das jetzt einfach too much?
Es ist der helle Wahnsinn. Es ist deshalb der helle Wahnsinn, weil alle Zeitschriften, es geht, hat nicht nur was mit Games zu tun überhaupt, klagen über Auflagenschwund, ja. Und die Crew um Michi Furtenbacher traut sich in den deutschen Markt. Also ich finde es mutig, ich freue mich drauf, weil ich höre den Podcast auch sehr gerne. Werden sie überleben? Keine Ahnung. Also der Markt ist arg aufgeteilt, ihr wisst selber, viele Magazine sind vom Markt verschwunden, es gibt nicht mehr allzu richtig viele Videospielmagazine, vor allem schon gar nicht für die nur sich um Konsolen kümmern. Ich glaube, systemübergreifend sind es, glaube ich, nur noch zwei, ne? GamePro, Mike und Maniac, ne? Gibt es noch mehr?
Keine Ahnung. GamesTM.
Die GamesTM noch. Aber, also ich finde es super mutig und.
Naja, Augenblick mal, stopp, wenn du GamesTM nimmst, dann kannst du auch noch Edge nehmen, wenn es das überhaupt noch gibt und G natürlich.
Edge ist weg, meine ich, in Deutschland zumindest.
Und die G würde ich ein bisschen klammern.
Ja, das ist ein besonderes Magazin. Also ich glaube, wir alle mögen die GI unheimlich gerne, ja. Bitte bringt endlich wieder einen Podcast raus.
Ja, finde ich auch. Also den Splitscreen, den
oder? Aber das liegt natürlich am Moderator und ich glaube, der ist weg da. Also der ist ja Tech-Chef dort gewesen und der macht das da nicht mehr. Das war spitze. Also ja, der war wirklich spitze.
Und die GI selber. Es war manchmal so schräg. Also ich habe 2-3 Podcasts, glaube ich, auch irgendwann aufgehört. Also zwischendurch ausgemacht, weil ich konnte einfach nicht mehr, aber weil das so, also der ist ja mal so weit weggegangen vom Thema, das war aber so eigen, ne? Das war so ein eigener Podcast, der gehörte, ja, ganz klar meine All-Time-Favorite-List, unglaublich gut.
Also ganz, ganz, ganz super. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube...
Benjamin hieß der, glaube ich, oder?
Ja, genau, Benjamin, ja, genau. Aber ich freue mich drauf. Ich habe mir mal Konsol.at bestellt und mal hierher schicken lassen nach Deutschland. Gut gemachtes Magazin.
Wird jetzt nur für unsere Hörer nochmal, das wird jetzt Konsol Plus heißen.
Ja,
genau. Und ich glaube, es gibt auch noch ein Magazin für PC-Spiele, das heißt dann PC Plus oder so. Oder ja,
Gamers Plus.
Aber wichtig ist auf jeden Fall an der Sache, sie orientieren sich, also hier im Markt kann man das so ein bisschen mit der Maniac vergleichen, also was Konsol.at macht, also die haben ein bisschen ähnliche Aufmachung also und so.
Ziemlich junges Publikum?
Junges Publikum, man hört das auch an dem Podcast, sehr gut gemacht, ja, engagierte Redakteure. Was ich nicht verstehen kann, dass sie ein eigenes Magazin für Deutschland bringen, also das hat wahrscheinlich was mit der Altersfreigabe zu tun, in Österreich sind die ja lockerer. Ich hoffe aber, dass viele Artikel aus der Konsol.at darüber schwappen.
Das werden sie wohl sicher tun.
Ja, sie müssen es nicht extra für mich jedenfalls nicht neu machen, ja, weil das Konsol.at ist super.
Ist auch bereits bestätigt, also es wird da Parallelen geben. Aus Jugendschutzgründen wird halt das, was jenseits der Grenze veröffentlicht wird, bei uns nicht berücksichtigt, was bei uns dann halt nicht auf den Markt kommt. Eigentlich heute genannter Titel wird dazugehören. Und die Dinge, die für alles kompatibel sind, werden dann auch in beiden Zeitschriften verwurstet. Also sie werden keine komplett neue Redaktion für Deutschland auf die Beine stellen. Wenn ich so die Ausführungen in den letzten Konsol.at-Podcast richtig verstanden habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt der auch nicht Michi Furtenbacher, sondern nur Michi Furtenbach. Aber egal.
Entschuldigung.
Egal, wir wissen ja, wen wir meinen, und das ist ja auch ein sympathischer Typ, ohne Frage, der ja auch schon ein paar Mal hier mit uns, mit dem ersten deutschen Videospiel-Podcast, kommuniziert hat, auf eine sehr, sehr nette Art. Ja, wir drücken die Daumen, wir sind alle gespannt auf das Magazin. Ich befürchte so ein bisschen, wenn ich mir den, wie gesagt, es ist einer meiner absolut Top 5 Lieblingspodcasts, die ich seit über einem Jahr höre, der Konsol.at-Podcast. Ich befürchte aber nur, dass das Magazin für mich persönlich ein bisschen zu jung wird, also ein bisschen zu bunt dadurch eventuell.
Abwarten, der Inhalt ist wichtig.
Ja,
ja, und was ich ja schade finde, Ich glaube, nur das G-Magazin hat das. Jedenfalls, und diese unsagbar, wie ich finde, schlechte Magazin Computerbild-Spiele, die finde ich, find ich blöd, also sorry. Aber wieso gibt es eigentlich kein Magazin, wo du Konsolenspiele und PC-Spiele in einem hast?
Doch, gibt es.
Sag mal.
GamesTM.
Ah, okay, GamesTM. Ja gut, die sind ja relativ neu auch auf dem Markt.
Ja.
Aber wenn dieses Risiko so groß ist für die Österreicher, warum machen sie ja nicht ihr Konsol Plus und PC Plus, warum machen sie das nicht irgendwie zu einem Magazin?
Na, ich denke aufgrund dessen, was sie bereits haben. Sie haben in Österreich die getrennten Magazine. Sie werden die Wiederverwertung oder die Parallelverwertung hier in Deutschland anstreben und dementsprechend gibt es hier auch zwei Zeitschriften. Zumal, ich glaube, auch die Spielerklientel, die Core-Spielerklientel PC ein komplett anderes Völkchen ist als das, was sich auf Konsolen rumtreibt. Insofern finde ich die Entzerrung des Ganzen auf zwei Magazine gar nicht so schlecht.
Also, ich würde es auch nicht gut, wenn es zusammen wäre. Ich finde es auch nicht gut, wenn es zusammen wäre.
Okay, gut. Dann haben wir das einmal geklärt und wir drei drücken die Daumen. Es ist ja bald soweit. Ich glaube, bei der Games Convention gibt es ja schon die Nullnummer, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und dann bald auch im Kiosk ihrer Wahl sozusagen auch das erste Magazin. Wir drücken die Daumen, kaufen uns das natürlich alle und werden dann natürlich auch hier mal über die erste Ausgabe hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast berichten.
Und falls eine Dame aus der Abo-Abteilung zuhört, ich warte immer noch auf meine Bestätigungsmail des Probeabos, nur so nebenbei.
Gut, alles weitere an.
Ach ja, und ich glaube, nach dem, was in der Vergangenheit mit Games und so war, wer ein bisschen was über GamesTM wissen möchte, einer der Podcast-Teilnehmer bei Games und so ist dort Redakteur.
Ja, der Sönke Siemens, genau.
Genau. Vielleicht kann man das auch mal so am Rande erwähnen.
Ja. Beides großartige Podcasts höre ich beide sehr gerne.
Ja, also gut, ich höre diesen österreichischen Podcast und den anderen nicht so, aber bin ja vor 35 Jahren, als ich mal was, ich habe es ja noch nicht mal kritisch gemeint, ich habe es ja nur lustig gemeint, es wurde aber unlustig aufgenommen und habe mich dafür dann ja auch danach entschuldigt. Also ich habe überhaupt nichts gegen Games und so, um Gottes Willen. Ja.
Du sollst den Hetzel ehren, mein lieber Hobst. Du sollst den Hetzel ehren.
Ja, natürlich. Ja, aber wenn ich jetzt, ich wollte am liebsten würde ich jetzt was antworten, aber das würde man wieder falsch verstehen, dann würde man wieder sagen, der ist wieder neidisch da oder was weiß ich. Pappalapapp, guter Podcast, gerne hören und ja, die Welt ist toll für uns Videospieler. Ja, und deswegen gehen wir jetzt auch kommen wir zu unserem Spieleflirt, auch ohne Jingle. Wir alle drei haben ja ein Spiel gespielt welches erschienen ist für die PlayStation Portable und auch für den PlayStation Network Store, heißt das so? Gut. Und das Spiel heißt, wir sind, glaube ich, uns immer noch nicht ganz einig. Heißt das Echo Chrome oder Echo Chrome?
Echo Chrome.
Echo Chrome. Okay, Echo Chrome. Wer möchte dann mal von euch kurz erzählen, worum es geht?
Ja, es ist ein Spiel, ein Puzzlespiel, das durch Verschiebung der Perspektiven Lösungen anbietet. Das Ganze ist so, dass ein kleines Männchen über eine dreidimensionale einen Weg geht, der frei im Raum schwebt. Die Grafik ist sehr, sehr einfach gehalten. Und durch Drehen des Raums kann man visuelle Effekte erzeugen. Und so ist es zum Beispiel so, dass wenn man das von gerade aus sieht, das Männchen sozusagen einen Abhang runterstürzen würde oder am Ende des Weges abstürzen würde. Aber durch das Drehen der Perspektive wird es optisch, dieser Abhang verbunden mit dem Weg, der da drunter liegt, und dann kann unser Protagonist da sich da drüber bewegen. Das hört sich jetzt ein bisschen subtil vielleicht an, aber es ist sehr gut gemacht, weil sehr einfach gemacht. Man sitzt vor diesen Rätseln und fragt sich, mein Gott, wie geht's jetzt weiter?
Es ist ja auch ein subtiles Spiel, weil du sagst, das hört sich subtil an.
Es ist eigentlich ein verrücktes Spiel, weil es wird wirklich mit Perspektiven gespielt.
Also jeder, der eine PlayStation 3 hat, kann sich das ja, glaube ich, auch gratis downloaden, so eine Demo, ne?
Ja, also ich habe selber auch nur die Demo gespielt bisher, aber ich bin echt nah dran, es mir zu kaufen, weil es ist ein klasse Spiel. Also es fesselt mich. Also ich finde das voll gemacht.
Was ja wirklich ganz schräg ist, es hat ja auch Musikuntermalung. Ich glaube, es gibt da ja keinen Text oder Sprache oder so. Es hat eine Musikuntermalung mit klassischer Musik. Das ist ja wirklich was Neues. und der Bildschirm ist, nur für die, die es noch gar nicht gesehen haben, schwarz-weiß. Ne? Das ist ein weißer Hintergrund und schwarze Strichmännchen und schwarze Klötze, auf die dieses Männchen läuft.
Ja, total irre.
Ja, es ist wirklich aufs Wesentliche reduziert, Blue Banshee, oder?
Ja, wir dürfen noch nicht zu der Wertung. Also es ist in der Tat aufs Wesentliche reduziert. Das erste Mal haben wir, glaube ich, davon gehört, E3 letzten Jahres, kommt das hin? Ich glaube ja, ne?
Kann gut sein, ja.
Ja, da wurde es so als Next Big Thing gehandelt und ich habe mich richtig auch drauf gefreut auf das Spiel, weil es war so frisch. Das war so dieses Spiel mit, ich weiß ja, MC Escher, dieser Künstler, das kennt der bestimmt auch, dieses Treppauf, Treppabbild, dieses Haus mit den Treppen, die dann augenscheinlich hochführen eine Ebene, aber wo sich dann die Ebene wieder mit dem Anfang der Treppe verbindet. Das ist, sind eigentlich relativ bekannte Bilder, wenn es ums Thema optische Illusion geht. Und genauso funktioniert auch dieses Spiel. Was ich nicht sehe, da kann man nicht runterfallen. Was ich optisch verbinde, da kann ich drüber laufen, so wie es Lucky auch gerade gesagt hat. Und Reduzierung des Grafikstils auf eine schwarze oder auf eine schwarz umrandete Gliederpuppe und Balken. Das war's, oder? Gibt's noch was anderes?
Ja.
Balken und eine schwarz-weiße Gliederpuppe. Und
halt, Puzzleaufgaben, nicht? Also ein bisschen Gehirnschmalz an.
Ja, genau. Eindeutig. Das ist das, was mich im Moment noch abhält, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr habe, weil die Lösung nicht so einfach sich zu finden lässt. Aber ich finde es klasse, das Spiel.
Hallo? Ja, also wir sind alle ganz platt davon, dass Lucky das klasse findet.
Also ich muss dazu sagen, also Entschuldigung, dass ich das kurz einhacke, ich finde ja auch Flow geil und es gibt, jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es jetzt so ein Spiel bald geben wird von Sony, wo man der Wind ist, also diese Ideen finde ich einfach genial und das ist echter Gamer-Mut, also Spiele stimmt. zu entwickeln, die so anders sind und das, alleine dafür, soll ich meine Punkte geben?
Ja.
10 Punkte wieder wie immer?
Ja, 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste.
Ja. 9 von 10.
Okay, 9 von 10 für dich. Weil du auch diesen Mut lobst.
Ja, klar, weil das gehört für mich alles zusammen. Ja.
Also als ich die ersten Screenshots von dem Spiel gesehen habe, war ich begeistert, weil ich auch sage, endlich mal was anderes und cool. Und als ich dann mir die Demo auf der PlayStation 3 dann runtergeladen habe und ich diese Musik gehört habe, diese klassische Musik, sagte ich, geil, 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 geil. Und dann habe ich das gespielt und ihr habt die Idee jetzt gerade erzählt. Und die Idee ist ja irgendwie auch nicht schlecht, aber ich muss leider sagen, es rockt mich so gar nicht. Ich fand diese Steuerung, ich habe es ungefähr 40, 45 Minuten gespielt. Ich kam einfach mit dieser Steuerung auch nicht zurecht. Und die haben nichts falsch gemacht. Es gibt ja, dieses Männchen bewegt sich ja relativ langsam, aber es gibt ja auch einen Knopf, dann bewegt er sich schneller und so. Also, ich kann diesen Programmierern irgendwie gar keinen richtigen Vorwurf machen. Ich muss nur leider gestehen, mich hat es überhaupt nicht gepackt. Gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum.
Das Spiel ist halt nicht für den durchschnittlichen Bassspieler geeignet.
Ja, das mag sein. Wobei ich schon solche Spiele, wie gesagt, generell mag ich ja nicht solche Spiele. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da fehlen dann irgendwie ein paar Prozent. Blue Bench, wie ist denn das bei dir?
Halt deine Wertung.
Also meine Wertung ist, ich finde den Mut halt gut und ich finde halt auch dieses etwas anspruchsvollere Design, obwohl es halt sehr reduziert ist, empfinde ich trotzdem als anspruchsvoll, würde ich es noch 6 Punkte geben. Aber ja, es ist bei mir persönlich weit weg von der Kaufempfehlung.
Ja, also ich bin zwiegespalten. Ich gebe Lucky recht, wenn er sagt, es ist höllenmutig, dieses Spiel zu veröffentlichen. Die Idee ist grandios.
Ja.
Die Idee ist, diese Perspektive als Spielelement zu integrieren und den Spieler dazu zu zwingen, gewohnte Konventionen wie was ist oben, was ist unten, was ist vorne, was ist hinten, wirklich zu streichen im Kopf und dadurch Rätsel zu lösen, ist super, ist mindestens so mutig wie Portal oder Braid, was letzte Woche kam. Ja, aber es rockt mich so überhaupt nicht. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt, weil ich dachte, gut, du hast beim ersten Mal den Witz am Spiel einfach verpasst. Du spielst es nochmal durch. Also ich habe mich 1,5 Stunden mit der Demo ungefähr auseinandergesetzt. Ja, und es hat mich einfach nicht gerockt, weil ich glaube, so nach der Demo hast du dann auch das gesehen, was geht. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber es fehlte mir der Punkt, an dem der Funke überspringt und ich mich aufs nächste Puzzle freue. Und das war einfach nicht da. Also etwas, was ich bei vielen Steinchen-Zusammenschiebespielchen wie Puzzle Quest und Jewel Quest habe, was ich bei einem Zoomer habe, wo einfachste Spiele große Suchtfaktoren auslösen können. Das fehlte mir bei diesem Spiel. Deswegen werde ich mich hier der Wertung von Hobbs anschließen.
6 von 10.
6 von 10.
Tja, wer Bad Company durchgespielt hat, ne?
Du, ich bin für viele
Spiele. Das war nur der kleine wegen des Basskommentares.
Ach so. Das ist schon okay. Neue Spielprinzipien sind toll. Siehe Portal letztes Jahr, grandiose Idee. Und auch, wie gesagt, das Braid letzte Woche, was dazu zwingt, den Spieler sich damit zu beschäftigen, um das Spiel in sich aufzunehmen.
Ja, finde ich
großartig.
Es gibt manchmal auch ganz einfache Spielideen, wie zum Beispiel, das ist angesprochen, Zuma oder wer Peggle kennt, das ist ja noch simpler, noch einfacher. Aber manchmal gibt es so, man weiß gar nicht warum, da springt einfach der Funke über,
ja,
und dann sagt man, hey, geil, ich will es unbedingt wissen, ich will den nächsten Level auch noch schaffen. Und ich war eigentlich immer ganz froh, wenn das Männchen nachher im Ziel war und habe gedacht, nö, nochmal nicht. Also egal. Aber sehr gut. Ich denke, aber wir haben es so besprochen, dass es für jeden interessant sein sollte, wer sich das noch nicht angeguckt hat, es unbedingt sich anzugucken. Denn das könnte ein Spiel sein, was man gerne links liegen lässt, weil irgendwie die Screenshots eigentlich so richtig begeistern. Aber wenn man es dann spielt, findet man es vielleicht doch ganz toll, so wie zum Beispiel es Lucky ergangen ist. Also sicher kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen.
Und immerhin 7 Punkte von uns.
Genau. Insgesamt ist das doch auch mal gar nicht schlecht. Noch besser allerdings bewerten wir die Spiele, die bei Game 30 in unseren Top 10 Charts der Woche stehen. Ihr wisst, die Mutterseite dieses Podcasts ist immer die Game 30 Seite und die Community von Game 30 wählt jede Woche ihre Lieblingsspiele. Und wir befinden uns am Tag der Aufnahme in der 34. Kalenderwoche. Und auch da haben wieder ganz viele Game 30 Mitglieder mitgemacht und gesagt, welche Spiele spielen sie momentan am meisten. Und daraus ergeben sich die Top 10 der Woche bei uns, powered by Game 30. Und wer möchte denn loslegen mit euch? Was befindet sich auf Platz 10?
Wii Fit.
Genau, Wii Fit für Nintendo Wii, logischerweise.
Das hätte ich jetzt noch extra erwähnt.
Ja, das Offensichtliche nochmal nachgeschoben. Schön.
Ja, okay. Asche auf mein Haupt.
Auf Platz 9 Test Drive für die Xbox 360.
Und auf Platz 8 Top Spin 3 die Xbox 360 Version.
Platz 7 Race Driver Grid für die Xbox 360.
Und auf der 6 folgt ein Rollenspiel aus dem letzten Jahr, Eternal Sonata, für die 360.
Und auf Platz 5 ein Xbox Live Card Game, Geometry Wars 2.
Und auf Platz 4 Soul Calibur 4 für die Xbox 360 und die PlayStation 3.
Auf der 3 Unreal Tournament 3 für die 360.
Und auf Platz 2 Battlefield Bad Company für die Xbox 360.
Und Platz 1, Rock Band für die Xbox 360.
Aber also da wollen wir nicht drüber reden dieses Mal.
Wie bitte?
Ja,
ist gut. Ich sag nichts über diesen Shred, wo gesagt wurde, dass... Nein, lassen wir das.
Schön, ich weiß jetzt gar nicht, worüber ihr spricht, aber man merkt immer noch, die Community von Game 30 spielt ja jede Konsole, aber es befindet sich kein Nintendo-Titel dabei und auch relativ wenig...
Also jetzt bist du
natürlich Wii Fit natürlich. Ja, Entschuldigung. Ja, Wii Fit natürlich. Den Titel, den ich ja eben nochmal so explizit erwähnt habe. Und nur ein einziger Titel für die PlayStation 3. Das ist ja verwunderlich.
Nee, ist überhaupt nicht verwunderlich. Weil die Spielauswahl, wenn du mal ganz genau guckst, sind ganz viele Spiele oder sind einige Spiele gar nicht mehr so neu für die Xbox 360. Das heißt, die Leute holen auch wieder Spiele, ältere Spiele mal wieder hervor und spielen sie auch. Ja. Auch mehrere, also wenn ich so an Test Drive denke, also ich kenne das nur für die PSP und da war es gar kein schlechtes Spiel.
Nee,
stimmt. Und da ist so, dass die Auswahl eigentlich bei Xbox eben noch deutlich besser ist und die Community, da sind viele bei, die sich eben nicht zwei Konsolen der Next Generation kaufen und die haben sich halt für die Xbox 360 entschieden, weil die schon da war. Also mit anderen Worten, so überraschend finde ich das nicht.
Okay.
Nö.
genau. Ich werde nächstes Mal stärker für PS3-Spiele, glaube ich, hier mitmachen.
Ja, aber doppelte Votes werden nur einmal gezählt.
Mensch, Blue Benji, wollten wir da nicht nochmal irgendwie so...
Ja, aber ich fand es auch interessant, dass in dieser Woche relativ viele alte Spiele in den Charts sind. Das ist ja schon unglaublich. Aber der Spieleherbst geht ja auch bald los. Aber mit welchen Spielen? Das ist ja jetzt die Frage. Und wir haben uns vorgenommen, am Ende des Podcasts, auch wenn wir schon über eine Stunde und 20 Minuten hier diesen Podcast aufnehmen, wollen wir trotzdem nochmal etwas versuchen. Und zwar, dass wir ganz zum Schluss mal ein bisschen gucken, welche Spiele erscheinen eigentlich in den nächsten, ich sag jetzt mal 10, 14 Tagen ungefähr. Damit wir auch hier vielleicht unsere Einschätzung durchgeben können. Das findet ihr vielleicht als Hörer des Ersten Deutschen Videospiel-Podcasts ganz interessant, welche Spiele denn die Moderatoren des Ersten Deutschen Videospiel-Podcasts in den nächsten Tagen interessant finden oder nicht. Dazu finden wir auf unserer Game 30 Mutterseite einen neuen Thread, der von Galto ins Leben gerufen worden ist. Das finde ich ja relativ spannend. Der hat mal die Spiele aufgezählt, die bis zum 31. August noch erscheinen. Da hat er sich viel Mühe gegeben. Und habt ihr zufällig die Liste vor euch?
Ja.
Ja? Nee, ich noch.
Okay, also heißt Release-Liste Kalenderwoche 35. Und an dieser Stelle vielleicht mal großes Lob an Galto. Ich hoffe, der macht das jetzt jede Woche. Das wäre super. So, und da ich nichts höre... Da ich nichts höre von euch, gehe ich davon aus, dass ihr schon fleißig diese Release-Liste lest. Und da stehen dann so Dinge drin wie SingStar für die PS2 kommt nochmal oder die Sims 2 für Nintendo DS oder PC. Das ist alles, was uns nicht so richtig interessiert. Sicher der Titel, von dem es ja jetzt auch eine Demo gibt, zumindest über den Xbox Live, wie heißt das? Also über Xbox Live, Tiger Woods PGA Tour 09. Ich habe die Demo jetzt noch nicht angespielt. Das scheint ein interessanter Titel zu sein. Der kommt am 28. August.
Download-Befehl auf jeden Fall ausprobieren. Sehr schöne Inkarnation des der Golf-Franchise bei EA.
Auch über PS3?
Ja. Auch über PS3. Ich habe jetzt nur die 360-Version angespielt.
Aber Lucky sagte gerade ja.
Ja, ich glaube, es gibt auch eine Demo-Version für die 360. Aber für mich ist das nichts, weil ich noch immer Everybody's Golf spiele.
Okay.
Ein schönes Spiel.
Also ich finde ja Tiger Woods super, was mich ja jedes Mal stört, weil Tiger Woods, ich meine bitte, Golf, ja, ist ja nun wesentlich größer als Baseball. Das wird wieder ein Vollpreistitel, der wieder nur englischen Bildschirmschriften hat, bestimmt,
ja.
Oder?
Ja.
Das finde ich peinlich.
Da sollten wir noch mal weiter, wir sollten uns mit den Herstellern mal in Verbindung setzen und sagen, sie sollen unseren Podcast hören, dass wir immer meckern. Vielleicht übersetzen sie es dann mal.
Irgendwann mal. Und zeitgleich am gleichen Tag erscheinen nicht nur Tiger Woods, sondern auch Madden.
Ja.
Und
da freut sich jemand.
Ja, Blue Benji ist da schon ganz aufgeregt.
Ja. Wobei ich hoffe ja, dass meine englische Version morgen da ist. Insofern muss ich nicht bis zum 28. warten.
Okay, aber dann wirst du hoffentlich beim nächsten Podcast mal berichten, wie es ist. Weil also jedes Jahr soll natürlich die EA Sports Titel besser werden. Aber im Vorfeld hat man ja gehört, dass Madden irgendwie mit dieser Ausgabe, mit dieser Version 09 ja irgendwie einen Quantensprung hinlegen soll.
So ist zumindest die Ankündigung. Ob das geklappt hat, sage ich dir, wenn ich es in den Fingern halte.
Okay. Soul Calibur 4 ist ja erschienen jetzt für die 360 und für die PlayStation 3 und Soul Calibur Legends wird erscheinen ebenfalls am 28. August für die Wii. Das ist aber ein anderes Spiel, oder?
Ja, da hat man also nicht so dieses Prügelkonzept, da ist das Prügelkonzept schon, also nicht das Soul Calibur Gameplay, wie man es jetzt von der 360 kennt oder vorher von der PS2 und vom GameCube. Das hat man so ein bisschen in Story reingepackt. Das ist jetzt so ein bisschen mehr wie, wie hieß es denn gleich wieder früher? Wie diese Sidescroller-Prügler bei nur in 3D. Ja, genau, sowas in der Richtung.
Aha. Ein Tag später, 29. August, erscheint das Spiel, was, glaube ich, die Konsol.at-Redaktion verfolgt hat, vom Anfang bis Ende, To Human. Und wenn ich da jetzt richtig informiert bin, sind so die ersten Kritiken, die ich meine gelesen zu haben, relativ ernüchternd.
Boah, da, ja. Da fragst du jetzt eigentlich den Falschen, weil ich fand die Demo ziemlich gut. Aber
ich frag gar nicht, ich sag nur, ist die Reaktion, glaube ich, bei der Fachpresse über das Spiel To Human in Deutschland war jetzt, glaube ich, nicht himmelhochjauchzend.
Ist durchwachsen. Ist definitiv durchwachsen, ja.
Ich finde es auf jeden Fall besser, wenn sie ein bisschen kritisch sind, das ist schon in Ordnung. Man muss es dann selber spielen, denke ich. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was die einen ganz toll finden und die anderen ziemlich blöd.
Also, sind davon auch schon eine Demo?
Ja, gibt es. Es gab es zur E3 schon, gibt es schon seit Mitte Juli.
Ah ja, okay. Habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Gibt es ein Geheimakte Tunguska, wollte ich gerade sagen. Ist ja Quatsch, aber Geheimakte 2 wird erscheinen für den PC. Geheimakte Tunguska, ja, ein super Point-and-Click-Adventure für den PC und jetzt auch vor kurzem erschienen für die Wii und für den Nintendo DS. Sicher ein Spiel, was ich mir mal angucken werde. Weil so ein Point-and-Click-Adventure finde ich schon ganz spannend. Und ich glaube, es kommt auch aus Deutschland, oder?
Geheimakte Tunguska. Oh, jetzt, am PC war ich schon lange nicht mehr unterwegs, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, ja.
Mhm. Aber
was? Wird Zeit, dass man endlich skypen kann über die Xbox und die PS3, ne? Dann bräuchtest du überhaupt kein PC mehr, ne?
nein, aber am PC zocken ist bei mir dann gestorben, als Grafikkarten teurer waren als eine neue Konsole.
Ja, stimmt. Oh Mann, ey, am 21. August kommt ein tolles Spiel.
Was denn?
Prinzessin Lilifee, meine wunderbare Welt für das NDS.
Das aber da hast nicht. Du doch noch nicht den 31. August ja, gesehen, genau. Die Reitakademie für den NDS, ganz oder?
Genau, die Reitakademie, da freue ich mich auch am meisten drauf.
Ja.
Ich glaube, dagegen kann Lilifee abkacken.
Jungs. Wollen wir gleich noch das nächste Wochenende mit dazu nehmen, weil dann beginnt nämlich unser im Prinzip das Herbstspektakel, weil da fangen dann die Publisher an, ihre Spiele rauszuhauen wie nichts Gutes.
Na, sag doch mal.
Also auch mit Microsoft geht's da los. Wir werden das neue Viva Pinata sehen am 5.9. Viva Pinata.
Das ist ja fast so spannend wie die Reiterakademie.
Für den Casual Gamer ja. Wir werden Mercenaries 2 kriegen. Multiplayer-Shooter von LucasArts. Nee, gar nicht wahr. Jetzt habe ich gerade gelügt mit LucasArts. Activision. Wir werden kriegen Facebreaker, da gab es eine Demo zu, ein Arcade-Box-Spiel, das jetzt nicht so prickelnd sein soll.
Komm wenn man auf, das ist schlecht gewesen. Das ist schlecht.
Ja, aber es wird sich verkaufen, das ist das Schlimme an der Sache.
Das kann doch sein, aber wer uns jetzt hier knapp 1,5 Stunden zugehört hat, dem können wir doch mal sagen, Jungs, lasst die Finger davon, das ist doch schlecht.
Ja, stimmt, Jungs, lasst die Finger davon, das ist schlecht. Wir werden das erste Rollenspiel aus der Schmiede von Square Enix sehen, Infinite Undiscovery für die 360. Das ist das erste, was aus dieser Kooperation vorgegangen ist. Das wird uns auf den Tisch gelegt und dann geht es Schlag für Schlag jede Woche weiter mit NHL und Star Wars und hast du nicht gesehen. Also großes Auftaktfestival. Ich vergesse das
wichtigste Spiel, was kommt, ist Little Big Planet.
Aber nicht am 5.9. Für Ende September ist es angekündigt.
Ja, aber du hast so viel Zeug hier erzählt, aber das ist ein wirklich wichtiges Spiel, Little Big Planet.
Das stimmt. Aber ich denke, dass wir ja nun bis September ja nochmal einen Podcast auf die Beine stellen.
Na, ich hoffe doch.
Okay, ja. Jawohl.
Jungs, dann darfst du über Little Big Planet reden.
Jungs, es ist ja so, die Bundesliga hat wieder begonnen und dann spielt dort 90 Minuten und wir haben jetzt eine Stunde und 28 Minuten geredet. Das heißt also sozusagen, die letzten zwei kriegen wir auch noch rum und dann haben wir die 90 Minuten geschafft. An dieser Stelle euch beiden von meiner Seite ein riesen Dankeschön für die Vorarbeit dieser Themenausarbeitung. Blue Banshee, vielen Dank.
Danke dafür.
Ja, also es bringt unglaublich Spaß, mit euch diesen Podcast aufzunehmen und ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Hörer des ersten deutschen Videospiel-Podcasts die letzten 90 Minuten genossen haben und dann könnt ihr auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei sein, wenn hoffentlich wir drei als Dream Team wieder zusammen arbeiten und moderieren und dann vielleicht ja sogar mit Anfangs- und Endmelodie. Das wäre ja auch mal schön. Also das muss doch hinzukriegen sein mit dem Mac.
Bis dahin üben wir alle noch ein bisschen GarageBand.
Ja, oder Ähnliches oder, halt.
Oder Ähnliches.
Genau.
In diesem Sinne.
Super.
Ja.
Ja.
Aber pass auf, dann ihr dürft euch jetzt verabschieden. Ich mache dann den zum Schluss den Knicks. Lucky, du fängst an.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir war sehr lustig. Ich habe Spaß gehabt. Ich durfte wieder ein bisschen auf Nintendo rumhauen. Hat mir auch Spaß gemacht. Wir bashen keine Hersteller, habe ich vergessen. Und wir sehen uns im September hoffentlich oder hören uns im September.
Ja, und von meiner Seite aus, liebe Freunde, ich werde mit Blue Benji nochmal sprechen, weil Nintendo ist einfach eine geile Firma, ja. Die unglaublich gute Spiele und Konsolen rausbringen und tierisch erfolgreich sind. Und dass der Blue Benji da immer draufhaut, das finde ich auch nicht gut. Und ich werde mit ihm nochmal sprechen. Ja, beim nächsten Mal wird alles anders, wird noch besser. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch da draußen und alles Glück dieser Welt beim Zocken. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.